Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie jeden Mittwoch gibt es wieder einiges zu reden. Und deswegen sitzt er mir auch wieder gegenüber, der ganz kurz in den Genuss potenzieller Auszeiten gekommene.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, am Freitag in unserer Patreon-Extra-Folge haben wir eigentlich beschlossen, dass solange die Bulls vor den Celtics stehen, was irgendwann zu erwarten war, Ole Auszeit nehmen darf. Dann kam das Wochenende und der Anfang der Woche und jetzt sieht es halt schon wieder anders aus. Jetzt bin ich wieder bei Auszeiten dran. Aber Ole, ich nehme an, du hattest dir schon diverse Sachen zurechtgelegt, oder?
Nö, also ich finde es aber, also auf die Art und Weise konnte ich mal großzügig wirken, ohne es wirklich zu sein. Das ist so. meine Art, wie Machiavelli zu denken. Von daher,
okay.
Gern geschehen.
Echter Ehrenmann. Ich habe mich super gefühlt übers Wochenende. Also, was heißt übers Wochenende? Ich meine, da kam ja schon das Suns-Spiel, dann war es eigentlich auch schon wieder vorbei mit der Herrlichkeit.
Siehst du, aber du warst nicht sauer auf mich.
Nee, ich war gar nicht sauer eigentlich. War okay.
Okay.
Gegen die Sonnen kann man mal, an den Sonnen kann man sich mal verbrennen, ne?
Ja.
Ja, gut. Zwingend. Vielleicht gehen wir direkt dazu über, euch zu erzählen, was wir heute so vorhaben, denn ja, Saisonhalbzeit steht kurz bevor. Ich habe gerade von Ole erfahren, dass am Wochenende All-Star-Game ist. Auch cool. Wir sind alle heiß drauf. Und All-Star-Game bedeutet Saisonhalbzeit. Saisonhalbzeit wiederum bedeutet, dass ja eigentlich eine sensationelle Zeit jetzt ist oder ein wunderbarer Zeitpunkt jetzt ist, um Midseason Awards zu vergeben. Haben wir uns gedacht, haben wir dann auch gemacht und lassen dann euch demnächst dran teilhaben. Dazu ganz kurz noch drei Sätze zu den Hawks und ihrer Coaching-Entscheidung und natürlich willkürliche Gedanken am Ende. Starten werden wir aber natürlich nicht ohne, ich habe gerade schon gesagt, Patreon. Es werden sich einige gefragt haben, wie Patreon, was Patreon, was ist Patreon? Patreon, da könnt ihr uns unterstützen auf unserer Patreon-Seite. patreon.com/korbjäger-podcast und korbjäger mit.
AE.
So sieht das aus. Wie gesagt, da könnt ihr uns mit monatlichen, kleineren, mittleren Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und wir revanchieren uns normalerweise mit Extra-Folgen. Also wir haben dann Format 25 Minutes or less. Das meistens mehr als 25 Minutes sind, aber interessiert ja keinen. Vor allem uns nicht. Und es gibt regelmäßig Mailbags und es gibt sie sogar so regelmäßig Mailbags, dass jetzt diese Woche noch eins folgen wird, am Freitag. Das heißt, wenn ihr Fragen habt und uns bei Patreon unterstützt, es wird noch ein Aufruf folgen. Wenn ihr Lust habt, Fragen zu stellen und uns zu unterstützen, schaut vorbei. Sensationeller Werbeblock und damit direkt rein zu den Atlanta Hawks, die
sich ganz von kurz. Dem Coach. Ja. Ich möchte vorher noch einmal kurz die Mitte des Podiums erbitten. Oder nee, das ist ein bisschen falsch ausgedrückt, aber egal.
Ich möchte was sagen. Stift.
Genau. Die Muschel der Macht sozusagen.
Genau.
Ja. Ich habe, also beziehungsweise wir, es ist ja streng geheim, wer bei uns den Twitter-Account macht, vor ein paar Tagen dazu aufgerufen, dass ihr uns kreative Verwendung von Nahrungsmitteln in Kombination mit NBA-Spielern nennt. Also als Beispiel war zum Beispiel Lahmacun Aldridge genannt. Und ich wollte jetzt einfach nur mal kurz, um zu zeigen, was da so abgeht bei diesem Twitter, einfach mal eine unsortierte Top 10 reinwerfen, weil es gab sehr viele Sachen. Ich habe mich teilweise doch ganz gut kaputt gelacht, vor allem auch als ja. Max dann die kompletten Bulls einmal durchgemacht hat.
Buletten.
Auch. Die Buletten, genau.
Ja, das bot genau. Sich an.
Stimmt, wir wollen ja beim Thema bleiben. Aber hier unsortiert kommen ein paar Vorschläge. Ham Adebayo, nicht schlecht.
Stark.
Ja. Cam Rettich. Facu Carpaccio. Jimmy Butter. Ja. Salat Mejri. Joe Haggis, widerlich. Pistol Pide Maravic, fand ich sehr gut.
Sehr stark, ja.
Chris Bigosh. Nikola Vucevicic. Und ja. Brian Scalabrine.
Sehr gut. Also es waren diverse gute dabei. Wer mir auch noch hängen geblieben ist, war Al Harrington.
Ja.
Also es war sehr stark. Also vielen Dank, dass ihr habt uns sehr viel Freude bereitet mit euren Antworten. Und natürlich Props an denjenigen, die geheime Person, die unseren Twitter-Account managt für diese Idee.
Das sowieso. Dass
es rausgeht. Ins Off sozusagen.
Ich finde es auch gut, dass wir in der Vorbesprechung gerade dann noch eine bessere Version für Zach LaVine gefunden haben, die nichts mit Wein zu tun hat, sondern Zach Tahin.
Ja.
So. Ich glaube, eventuell nennen wir ihn ab jetzt einfach so. Und jetzt können wir mit den Haken weitermachen.
Ja, mal ganz kurz. Ja, es war tatsächlich so ein Moment der Freude und Trauer zugleich, dass mir, weil ich habe es dir ja auch gesagt gerade, ich habe lange überlegt, was man machen könnte statt Wein und Tahin. Vor allem, weil ich sehr, sehr viel Tahin konsumiere.
Ich weiß. Das ist quasi das Erste, was ich mit dir verbinde, abgesehen von den Buletten.
Richtig. Buletten mit Tahini. Hm. Ja, gut. Hauken. Hawks. Hawks. Es geht gut los heute. Stark. Lloyd Pierce ist nicht mehr Coach, nachdem es ja eigentlich schon länger irgendwie so ein bisschen Gerüchte gab, dass man nicht ganz zufrieden sei, dass es irgendwie so ein bisschen Reibereien gäbe und nachdem es dann auch nicht so richtig geil gelaufen ist dieses Jahr. Also sie wollten ja fix in die Playoffs. Front Office hat gesagt Playoffs. Lloyd Pierce selber hat auch gesprochen von den Playoffs. Sie haben diverse Spieler geholt, die sie in die Richtung hätten schieben sollen. Ja, und jetzt haben sie, glaube ich, 11 der letzten, jetzt haben sie zwischenzeitlich mal wieder gewonnen, aber hatten so eine Serie, in der sie 11 Spiele verloren haben. Also nicht am Stück, aber wo es einfach nicht lief. Es hat irgendwie nirgendwo so richtig gepasst, defensiv nicht gepasst. Und jetzt ist Lloyd Pierce nicht mehr Coach. Ich finde immer ganz interessant, so den, ich glaube, was John Hollinger, der auch nach der Ryan Saunders-Entlassung geschrieben hat, so wenn jetzt ein Team, ein Coach zu diesem Zeitpunkt der Saison verlässt, dann waren sie im Sommer schon nicht wirklich überzeugt von ihm. Also dann ist er quasi schon so mit so einer, dann hätte er irgendwie viel machen müssen, um das Ding umzudrehen. Und den Gedankengang finde ich irgendwie ganz interessant, weil irgendwo kann ich mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Ich meine, du bist der, also gerade in so einer Saison wie jetzt, in der es während der Saison wenig Möglichkeiten gibt, irgendwie was zu drehen, weil du einfach wahnsinnig wenig Trainingsmöglichkeiten hast, was ja jeder immer wieder betont, ist natürlich schon so. Und dann, ja, fragt man sich natürlich schon, was dann der tiefere Sinn ist oder die Strategie dahinter ist, oder? Oder wie meinst du, oder siehst du das so, denkst du, dass es wirklich so sein könnte, dass da irgendwo vorher schon Fragezeichen da sind?
Definitiv. Also ich meine, sie haben ja auch in der Offseason erst Nate McMillan geholt als Lead Assistant, der als Head Coach wesentlich mehr Erfahrung hat in der Liga als Lloyd Pierce. Und der hat zwar jetzt auch im Zuge von dem Übernehmen des Ganzen gesagt, dass das nicht sein Plan war und dass ihn das überrascht hat und dass er das sogar erst gar nicht wollte und dass Pierce ihn davon überzeugt hat, aber so quasi aus Sicht der Organisation gedacht, ist das ja sicherlich kein Zufall. Und ich meine, das ist ja auch
kein Geheimnis sozusagen.
Ja, genau. Das ist ja auch kein Geheimnis gewesen, dass die Hawks halt sehr ambitioniert sind, dass sie auch einen gewissen Druck machen. Sie waren in der Offseason eines der aktivsten Teams, also auch was die Verstärkung des Kaders angeht, auch wenn man sagen muss, dass da vieles bisher überhaupt nicht so aufgegangen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Teilweise durch Verletzungen, teilweise vielleicht auch dadurch, dass es nicht so gut passt, wie man sich das erhofft hat. Und ich finde noch eine andere Überlegung von Hollinger, die ich die Tage mal gehört habe. Ich glaube, da ging es auch um Saunders ganz interessant und auch passend, wenn man jetzt zu dem Zeitpunkt dann fragt, was hat denn der Coach wirklich falsch gemacht, damit er jetzt entlassen wurde, dass man das halt auch umdrehen kann und fragt, was hat er denn richtig gemacht, weshalb man ihm vielleicht eine Vertragsverlängerung geben würde. Also, dass man das, glaube ich, um sich dann in so eine Organisation hineinzuversetzen, das auch so mal denken muss. Und da muss man halt ganz klar sagen, ich glaube, er hat einen sehr, sehr guten Ruf, auch als jemand, der in der Gemeinde sich sehr engagiert. Also da ist er auch unter Coaches extrem respektiert und hat da, glaube ich, auch im letzten Jahr im Zuge der Bubble ganz viele Sachen mitorganisiert und war da so mit die lauteste und wichtigste Stimme. Aber sportlich muss man halt einfach ganz klar sagen, dass die Hawks bisher ihren Erwartungen nicht gerecht geworden sind, dass auch vor allem die Stimmung im Team ja nicht gut wirkt, also nach außen hin. Hm. Und dass halt schon mehrfach irgendwie so Sachen dann durchgesickert sind. Und was man ja jetzt auch gelesen hat, war, dass er halt anscheinend für die Spieler nicht so richtig ansprechbar war, was so eigene Kritikfähigkeit angeht. Und das ist halt schon wichtig. Und wenn man da das Gefühl hat, der Austausch findet so nicht statt, dann ist es ehrlich gesagt keine wahnsinnig große Überraschung, dass man da die Reißleine zieht.
Zumal ja auch, also ich meine, der Zeitpunkt jetzt, also wenn wir nochmal drauf kommen, eben die Problematik, dass du relativ wenig Zeit hast, irgendwelche neuen Dinge auszuprobieren. Jetzt hast du ja eben diesen All-Star-Break und jetzt hat ein neuer Coach zumindest mal eine Woche, um so ein bisschen, ja, sich alles anzuschauen und eventuell irgendwas
zu implementieren. Das Gute ist ja auch, Trey ist nicht dabei. Das heißt, man könnte zur Not auch mit ihm trainieren.
Ja, genau. Und von daher, ja, also überraschend kam es jetzt nicht. Ich meine, ich fand den Artikel ganz interessant, in dem sie halt geschildert haben, diese ganzen Problematiken, also dass die Spieler irgendwie das Gefühl hatten, wie du gerade gesagt hast, sie könnten die nicht wirklich ansprechen oder auf Fehler hinweisen oder dass dann nicht wirklich so ein Austausch stattgefunden hätte. Und ich finde, man sieht halt da einfach auch, wie viele Faktoren damit reinspielen. Und das ist jetzt natürlich alles sehr, sehr viel aus Spielerperspektive gesehen und geschehen. Und ich wäre mal, also es ist, ich denke mir dann auch so, wahrscheinlich irgendwann entwickeln sich ja halt doch einfach dann so Dynamiken, es beginnt vielleicht mit einem Missverständnis oder irgendwie am Anfang irgendwo geht irgendwo was schief und dann baut sich das alles so ein bisschen auf und irgendwann, ich weiß ich, irgendwann bist du vielleicht an einem Punkt, an dem sich gar nicht mehr umkehren lässt und an dem dann eben dann eigentlich die Entscheidung ist, irgendwo, okay, jetzt, wenn man sollte besser getrennter Wege gehen, einfach weil man diesen gemeinsamen Nenner gar nicht mehr findet. Also und da ist es vielleicht einfach irgendwo, dann ist es gar nicht nichts Allgemeines jetzt zu Lloyd Pierce, sondern es ist halt einfach situativ, hat es halt dann einfach irgendwann nicht mehr funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, man ist ja nicht so wirklich dabei, aber ich fand es jetzt mal irgendwie so ganz interessant. Und dann, ja, ist halt, ich meine, sportlich, ich meine, du hast schon gesagt, und hinter den Erwartungen zurück, aber man muss natürlich auch sagen, dass da die sie geholt haben, die theoretisch ja den sie zum nächsten Schritt hätten mittragen sollen, bei denen, ja, von denen spielt eigentlich keiner so wirklich.
Ja, wenig. Und Gallinari hat sein eines richtig krasses Spiel gemacht gegen die Celtics. Ja. Und ansonsten ist er halt überwiegend eine Enttäuschung gewesen, wenn er zur Verfügung stand bisher. Rondo bisher absolut keine Verstärkung in irgendeiner Form. Bogdanović kommt ja jetzt endlich mal wieder zurück.
Ja.
Beziehungsweise stand jetzt, glaube ich, auch schon wieder zum ersten Mal im Lineup, aber hat halt auch lange gefehlt. Und jetzt, also Hunter war jetzt auch eine ganze Zeit lang raus, der wahrscheinlich ihr zweitbester Spieler war zum Saisonstart und so. Und es ist eine komplizierte Situation auf jeden Fall.
Ja.
Was ich jetzt halt auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass Nate McMillan ja jahrelang dafür berühmt war, dass er gerne langsam spielt, dass seine Teams die wenigsten Dreier nehmen und am wenigsten am Korb abschließen und eigentlich so die Mitteldistanz mega geil finden. Und Travis Schlenk, alles, was der bisher gemacht hat, spricht ja eigentlich für genau das Gegenteil. Also so im Sinne von, wir priorisieren Shooting, das ist uns besonders wichtig. Wir haben dazu irgendwie so eine Pick-and-Roll-Kante, so ein Rimrunner mit Capella installiert und so. Das ist quasi so der Ansatz. Und das finde ich mal ganz interessant, wie so diese Styles da jetzt aufeinandertreffen und wie die Hawks dann von jetzt an aussehen. Aber vielleicht so im Sinne vom Ausblick, was meinst du denn, sind sie gut genug, dass sie jetzt mit McMillan da dann die Playoffs erreichen? Oder ist Play-in das höchste der Gefühle oder nicht mal das? Momentan sind sie auf Platz 11, aber das ist ja im Osten sowieso alles so nah beieinander, dass man auf die Tabelle im Moment eigentlich nicht wahnsinnig viel geben kann.
Ich tue mich echt schwer, die Hawks einzuschätzen, weil am Anfang sah es ein bisschen so aus, als könnten sich diese Hoffnungen so ein bisschen erfüllen, als könnte auch Young irgendwie so dieser Leader sein, deren Team sozusagen mit in die Playoffs trägt zumindest. Und jetzt hat, ich meine, was sagt so eine Riesendelle aus, die sie jetzt echt schon, die sich jetzt halt über Wochen gezogen hat? War es dann wirklich halt so die Beziehung Spieler-Trainer? War das Verhältnis wirklich so am Ende, dass man dann irgendwo, ja, ich meine, es gibt ja so diese Klassiker, so die Spieler spielen gegen den Trainer. Und dass dann einfach da so ein bisschen gefehlt hat, ist jetzt ein neuer Input. Durch McMillan reicht es schon, dass gewisse Spieler wieder ein bisschen mehr in ihr Leistungsmaximum kommen, oder sind halt einfach die Rollen einfach in Atlanta auch so kompliziert verteilt, dass da zwar ein gewisses Potenzial da ist, aber dass vielleicht doch noch ein bisschen mehr Schrauben nötig sind zu drehen als jetzt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich fand es auch interessant, Bill Simmons, der jetzt mal gesagt hat, vielleicht ist Trae Young auch trotz seiner Passing-Fähigkeit, er hat so ein bisschen mit Kyrie verglichen, der jetzt ja gerade auch wieder aufgeht, also halt mit mehr Ballhandling neben ihm, der auch in Cleveland halt neben LeBron situativ extrem viel übernehmen konnte, ist vielleicht Trae Young eher so jemand, der halt nicht deine allererste Option ist, sondern deine Option 1B ist. Und jetzt in Atlanta ist er halt diese...
Du meinst erster Playmaker, oder?
Ja, nicht genau.
Erste Option.
Ja, genau, erster Playmaker, genau. Ja. Vielleicht bräuchte er jemanden neben sich, der quasi das Playmaking übernimmt und dann eher auch ein bisschen mehr sich daran gewöhnt, auch Offball zu spielen. Ob es jetzt so ist, weiß ich nicht. Ich denke nur, ich meine, du weißt, ich bin großer Trae Young-Freund.
Ja.
Und wenn ich ihn spielen sehe, wie gesagt, ich finde, vielleicht ist er auch nicht vielleicht ist er nicht der einfachste Star oder der einfachste Leader deines Teams auf dem Feld, um mit ihm zusammenzuspielen. Also, weil er einfach halt sehr, sehr viel auf sich vereint und halt dann diese teilweise wilden, langen Würfe nimmt, die halt dann auch, glaube ich, als Team, wo du dann auch mal sagen kannst, Alter, was war das denn jetzt? Also, warum, wenn der jetzt halt nicht fällt, ne? Und das ist halt, deswegen ist es, glaube ich, sowieso eine spezielle Dynamik. Ich bin jetzt halt gespannt, was McMillan damit macht. Lange Rede, kurzer Sinn. Qualitativ würde ich sie so jetzt momentan Richtung Play-In schieben, glaube ich.
Ja, ich wahrscheinlich auch. Also ich fand diesen Vorschlag irgendwie mit Offball insofern sehr interessant, weil er bisher ja eher in seiner Karriere so in diese harten Richtung geht, von jemandem, der sich nie bewegt, wenn er den Ball nicht in der Hand hat. Und das wäre schon eine sehr radikale Veränderung. Ich meine, im Prinzip haben sie ja durchaus Personal dafür, um das mehr auszuprobieren. Also mit Kevin Huerter beispielsweise, der kann ja durchaus ein bisschen Ballhandling übernehmen und auch mal jemanden einsetzen. Bogdanović kann das, Rondo kann das eigentlich natürlich auch. Also eigentlich wurde er auch unter anderem dafür geholt und um Young so ein bisschen zu beschützen und sein Backup zu sein. Aber Ich glaube, das hängt dann auch sehr von Youngs eigener Bereitschaft ab. Und bisher passt das halt gar nicht. Und bei Kyrie ist es, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage gewesen, wozu er auch Bock hat, aber dass er das theoretisch kann, sich abseits des Balles zu bewegen und dafür auch ein sehr gut geeignetes Spiel hat. Das auf jeden Fall. Da bin ich mir bei Young überhaupt nicht sicher. Aber
man hat es halt noch nicht gesehen bei Young, das stimmt natürlich. Ja. Also er war jetzt halt eben noch nicht in dieser Situation. Aber vielleicht, ja, weiß ich nicht. Aber mal sehen, was passiert. Ist Young irgendwo bei deinen Awards? Ist er irgendwo dabei?
Nee, also ich hatte kurz überlegt, ob ich noch irgendwie so einen Enttäuschung-Award oder so mal reinnehme, aber irgendwie brauchst du es auch nicht. Deswegen sind wir jetzt heute einfach mehr, glaube ich, bei den Seriösen unterwegs. Und da ist er nirgendwo qualifiziert.
Nee, bei mir auch nicht. Womit würdest du beginnen?
Außer Coach Killer?
Coach Killer, das ist für dich, oder? Ja, da auf jeden Fall, da bekommt er für dieses und für nächstes Jahr schon einfach aus Prinzip.
Meinst du, wenn McMillan dann auch abgesägt wird nach 10 Spielen
oder was? Genau, okay. Ja, dann. Aber womit willst du starten? Welche Kategorie?
Das ist eine sehr gute Frage. Aber lass uns doch vielleicht einfach mal mit Rookie anfangen. Yeah. Weil das sind ja die Jüngsten.
Korrekt.
Das reicht mir jetzt in Sachen Logik. Von daher nehmen wir einfach das.
Ja, und dazu vielleicht gesagt, also es wird jetzt nicht immer die ganz klare Auswahl geben. Es gibt eher so ein bisschen so einen kleinen Ballot, über den wir sprechen werden. Und sagen wir es mal so, ist deine Rookie-Reihenfolge ähnlich wie die des Drafts oder hat sich viel verschoben bei dir?
Nee, da hat sich schon einiges verschoben, auf jeden Fall. Also ich glaube, es weiß auch jeder, wer die beiden Namen an der Spitze sind. Also
Patrick und LaMelo. Williams.
Ja, genau, und Anthony Edwards. Nee, also LaMelo und Tyrese Halliburton sind bisher, finde ich, weit über allen anderen Rookies angesiedelt. Und die Frage ist eigentlich, glaube ich, also bei mir war es zumindest eine kurze Überlegung, wen man da jetzt höher rankt, weil also ich glaube, die Differenz zwischen beiden ist ein bisschen so zu beschreiben, also grob, dass Halliburton bisher auf jeden Fall der effizientere Offensivspieler ist, der allerdings auch einen sehr viel kleineren Anteil an der Offense hat. Also wenn man auf Usage Rate und so guckt, der auch von der Bank kommt und also von der Bank auch so gut spielt, dass man ihn sogar für einen anderen Award auch noch in Betracht ziehen könnte. Dafür wäre es cool, wenn die Kings ein bisschen besser wären, aber er gehört auf jeden Fall, finde ich, zu den besseren Bankspielern wirklich. Hat eigentlich fast immer einen positiven Impact, wenn er reinkommt, ist ein besserer Verteidiger. Und LaMelo ist halt der Spieler, der wesentlich mehr Wow-Faktor quasi drin hat, der auch also in Sachen Counting-Stats mittlerweile ganz klar vorne liegt und da auch auf Kurs ist, das halt noch mehr zu verbessern. Also gerade seitdem er startet, ist es halt einfach, ist er da schon eine ganze Kategorie über den meisten anderen Rookies. Die Effizienz ist nicht ganz auf dem Niveau, die Defense ist auf jeden Fall auch nicht auf dem Niveau von Halliburton, aber er ist halt schon jetzt mehr so der Feature-Player sozusagen bei den Hornets und hat dadurch einfach eine andere Rolle. Und da ist es dann, glaube ich, ein bisschen eine Präferenzenfrage, wenn wir jetzt darüber reden, was wir glauben, wer es am Ende wird, also wer die Stimmen bekommt, da bin ich mir sicher, dass es LaMelo wird. Also da gibt's nicht wahnsinnig viele Zweifel und ich würde jetzt momentan auch sagen, da ich glaube, seine Rolle ist ein bisschen schwieriger als das, was Halliburton macht, würde ich ihn momentan auch an eins setzen. Aber ich finde, so über die ersten Saisonwochen war Halliburton eindeutig besser und mittlerweile hat LaMelo ihn für mich so ein bisschen überholt und vor allem sieht es danach aus, dass sich diese Distanz eher noch ein bisschen vergrößern wird in nächster Zeit. Wie siehst du das?
Interessant finde ich halt bei LaMelo, dass sozusagen der Sprung mit der größeren Rolle kam. Also oft ist es ja auch so, okay, dann hast du also gerade als Point Guard oder Ballhändler, dass du dann, dass das junge Spiel dann irgendwie Probleme bekommen, wenn sie mehr Verantwortung bekommen. Bei LaMelo war es irgendwie genau umgekehrt und ich bin deswegen auch, ich bin da auch bei dir, weil ich es schon beeindruckend finde, wie er mit dieser großen Rolle zurechtkommt und wie gut er sie ausfüllt. Also klar, es ist natürlich, je mehr Last du hast, desto schwieriger ist es auch, glaube ich, die Effizienz hochzuhalten. Und selbst dafür aber finde ich es noch solide. Und ich finde den Spieler, den ich halt bei ihm sehe, also da ist halt, vielleicht hat man bei einem Rookie dann auch noch ein bisschen mehr das Potenzial so im Kopf. Aber ich finde, bei ihm ist es schon, also es malt sich gerade irgendwie so ein Bild von dem Spieler, der die Hornets, also sollte er denn bleiben, aber hat jetzt noch ein bisschen Vertrag da, über mehrere Jahre wirklich prägen kann und der einen besonderen Faktor irgendwie in das Team und auch in die Liga bringen kann, weil ich finde, also die Kontrolle, die er jetzt schon oft hat übers Spiel, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also wie kontrolliert er auch selber auftritt, wie er also ich meine, gut, seine, was er für Pässe spielt, das sieht man ja mittlerweile regelmäßig in den Highlights und ja. wie speziell die auch in
dieses nur Ding in Nuancen sind. Mit ja. dem Effet, wie er den da durchspielt, das ist, ja. das können vielleicht 5 Spieler in der Liga ja. und er haut
auch bei dem Tempo, ne?
regelmäßig raus. Das ist der Wahnsinn.
Ja. ja. Also das ist halt, das ist für mich schon extrem beeindruckend und aber halt auch, dass er halt weniger Sachen, die halt weniger flashy sind, eigentlich relativ gut drauf hat. Also ich finde, also jetzt vom, ich habe mir jetzt die Statistiken jetzt nicht angeschaut, aber dass er halt zum Ring kommt, am Ring relativ solide abschließt jetzt für mich oder zumindest den Kontakt da nicht scheut und da halt, also klar, da kommt ihm seine Länge irgendwie zugute, sein Rebounding, also das sind alles irgendwie so Faktoren, die irgendwie mich hoffen ist jetzt übertrieben, weil ich jetzt da nicht emotional nicht wahnsinnig involviert bin, aber die, bei denen ich mir zumindest denken könnte, dass er auf Sicht ein sehr, sehr guter Spiel rauskommt und jetzt halt eben, es ist jetzt schon ein sehr, sehr guter Spieler, der die Hornets halt mitträgt und auch halt irgendwie dazu beiträgt, dass es in Charlotte so gut läuft. Und deshalb, wie gesagt, wie du sagst, ist die Rolle einfach, dadurch, dass er ein bisschen eine größere Rolle hat, würde ich ihn auch leicht vor Halliburton sehen. Also da ist, ja, weil sie im Endeffekt irgendwie, interessant finde ich auch die Hoffnungen, die so LaMelo Verteidiger quasi vor dem Draft in ihn gesetzt haben sich eher bewahrheitet als die Zweifel, die eben auch von der anderen Seite kamen.
Ja, und also es gibt so ein paar Sachen, die halt echt, finde ich, ins Auge stechen. Also 6,4 Assists zu 2,8 Turnovern ist ja. für einen Rookie, der vor allem diese Art von Pässen spielt, die ja absolut. Teilweise, das sind ja oft keine Sicherheitspässe, sondern absolut spektakuläre und riskante Dinger. Und er ist da einfach sehr gut drin. Also es ist nicht so, dass er eine Spielweise hätte, wo er dann ständig den Ball verliert. Und ich glaube, so dass sein Passing auf dem Niveau sein würde, das war ja durchaus das, was selbst LaMelo-Kritiker gedacht haben, so dass ja. das Passen wird da sein, aber auch, dass er halt als Scorer durchaus sich zurechtfindet, das ist halt wirklich die positive Überraschung. Also sein Wurf sieht komisch aus, aber er trifft 37% bei 5,3 Würfen. Das ist halt sehr ordentlich und insgesamt, also ich meine, Halliburton ist halt bei irgendwie fast 50, 43 und 83, das ist halt noch mal eine Ecke drüber, aber LaMelo nimmt mehr Würfe und ist da halt wirklich bisher, also in der Hinsicht viel besser, als man das erwarten konnte, meiner Meinung nach. Und deswegen bin ich da durchaus auch sehr positiv gestimmt, was ihn geht und was auch die Zukunft angeht. Also gerade wenn man halt schaut, dass er vielleicht die Wurfmechanik auch noch ein bisschen mehr feintuned und so, dann ist da schon extrem viel Potenzial gegeben. Und ich meine, du hast es schon gesagt, so also mit den Hornets, dass das wirklich ein Team ist, wo man einfach Bock hat, sich das anzugucken. Das liegt halt schon zu einem sehr großen Anteil an ihm, finde ich, weil halt er auch so eine gewisse selbstlose Spielweise einfach hat, die so, mit der er das restliche Team ein bisschen angesteckt hat. Also da passt das dann natürlich auch dazu, dass jemand wie Hayward da ist, der auch ein sehr guter Passer ist, dass halt immer eigentlich mindestens ein weiterer Playmaking Guard mit auf dem Court steht und man da halt einfach viel Möglichkeiten hat für Ballbewegung. Selbst Cody Zeller ist ja ein guter Passer und dann ergibt sich da einfach was sehr Schönes und deswegen ist das ein cooles Team und das ist zu einem sehr großen Anteil einfach sein Wirken.
Ja, er nimmt schon viel Einfluss auf das Team außenrum, also auch so vom, wie du sagst, halt von der Dynamik im Team. Und ich finde wie ganz interessant auch so, dass er, ich meine, er ist jetzt nicht der Überathlet, aber er hat trotzdem eine gewisse Dynamik in seinem Spiel. Und gleichzeitig hat er aber auch so dieses, in Anführungszeichen, Old-Man-Game, dass er halt über Hesitations, Geschwindigkeitswechsel irgendwie halt so das Spiel so ein bisschen ausführt sozusagen, guckt, was so funktioniert. Und das ist irgendwie für so einen jungen Spieler, finde ich schon relativ beeindruckend. Und da ist halt vielleicht, keine Ahnung, da kommt vielleicht dann auch wieder immer mehr die Diskussion wieder auf, wie weit es halt doch auch sinnvoll sein kann, für Talente aus den USA hin jetzt schon quasi in Anführungszeichen Männerligen zu gehen. Also halt, wo sie halt mit Erwachsenen spielen, nicht mit College, also nicht am College sozusagen, nicht mit Jugendlichen. Und da, auch wenn die
Liga so. Das Geile ist, dass er in Australien aber vollkommen anders gespielt hat. Also auch vor allem viel mehr lustlos gezockt hat und so. Also die Art, wie er jetzt spielt, die ist ja neu quasi.
Ja, genau. Aber ich glaube, also oder was ich mir nur gedacht habe, du hast, auch wenn die Qualität der Liga wesentlich, also wahrscheinlich auch unter der am College liegt, du lernst halt irgendwie andere Dinge, dich halt in einer vielleicht physischeren, also ist natürlich ein bisschen plump, nur die Physis reinzubringen, aber halt in einer doch physisch weiteren Umgebung dich irgendwie zurechtzufinden. Und auch dann halt, und nimmst vielleicht dann irgendwas mit, was du sonst vielleicht nicht mitbekämst. Gut, also College hat sicherlich auch, also College ist ja nicht per se schlecht, aber ja, vielleicht kann vielleicht interessanter werden für andere noch.
Dann, wen hast du sonst noch so in der Auswahl? Also wer gehört zumindest noch erwähnt?
Gut, also für mich gehört natürlich Patrick Williams tatsächlich erwähnt, einfach weil er sich Er hat ein kleines Loch gehabt zwischenzeitlich. Ich hatte das auch so schon so das Gefühl, gerade defensiv, dass die Last, die er doch irgendwie tragen darf, glaube ich, so kann man es vielleicht eher nennen, indem er halt regelmäßig die besten Spiele des Gegners verteidigt, dass das irgendwann so nach 25 Spielen so ein bisschen an ihm genagt hat. Also er war so einen Schritt langsamer, hatte ich so ein Gefühl, das Gefühl, als am Anfang. Hat immer noch seine Fehler drin, aber gleichzeitig entdeckt er immer mehr, finde ich, oder halt in Dosen, aber immer mehr seine Aggressivität in der Offense. Und ich finde, es kristallisiert sich für mich persönlich halt immer mehr raus, dass du da einen sehr, sehr guten Spieler haben dürftest, der vielleicht auch irgendwann hoffentlich zum Star reifen könnte. Und mir gefällt einfach, was ich von ihm sehe, sicherlich auch ein bisschen Homer mit dabei, aber ja, ist nur ein kleines bisschen. Aber er enttäuscht auf jeden Fall nicht besetzt, ganz im Gegenteil. Und sonst, nein, Peyton Pritchard mit dabei?
Nee, also nicht unter den Top 5. Da, also am Anfang der Saison vielleicht, mittlerweile ist das ja ein bisschen zurückgegangen, was er so liefert. Also ich find ihn schon nach wie vor gut und er ist auf jeden Fall performt über dem, was man jetzt von ihm erwartet hat. Also was ich auf jeden Fall von ihm erwartet habe, aber da würde ich schon noch ein paar andere Namen nennen. Also wer mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefällt bisher, ist Desmond Bane von Memphis, der einfach reinkommt und einfach sofort sehr gut funktioniert als 3D-Spieler, der auch über 40% seiner Dreier trifft bei einem hohen Volumen. Also das ist jemand, der, finde ich, bisher sich sehr gut einführt. Jay Sean Tate von den Rockets ist jemand, der ist, wenn ich richtig im Kopf habe, ungedraftet ist und der aber wahrscheinlich der beste Verteidiger der Rockets jetzt schon ist und der aber auch so gebaut ist wie so ein Hydrant, einfach sofort einen ziemlich positiven Impact hat. Das ist jetzt keiner, also auch Bane nicht. Das sind jetzt keine Spieler, von denen ich denke, die sind in ein paar Jahren Stars oder so. Das nicht, aber einfach gute Rollenspieler. Und das ist auch was sie jetzt momentan, finde ich, den größeren Namen vorweg haben. Also zum Beispiel Anthony Edwards ist natürlich jemand, der scoren kann wie ein Bekloppter und das teilweise auch tut und der diese krassen Tools in seinem Spiel hat, aber wo es halt einfach bisher noch nicht alles zusammengefügt ist, sondern eher nur man halt das immer sporadisch sieht und dann irgendwie seine Quoten sind dann entsprechend nicht wahnsinnig stark. Ja. Ich glaube trotzdem, dass aus ihm ein interessanter Spieler werden wird, aber er ist halt momentan jetzt, finde ich, noch nicht auf einem Level, dass man sagen würde, der müsste jetzt zum Beispiel in den Top 5 Rookie-Ranking mit rein und auch bei Wiseman habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil auch das ist halt jemand, der Flashes hat, aber der jetzt nicht, also wo ich jetzt noch nicht sagen würde,
rausgefallen ist zeitlich.
Ja, genau, der auch eine ganze Weile draußen war und so. Ja. Das war für mich so ein Wackelkandidat.
Ja, Australier natürlich.
Genau. Ja. Du weißt, den mag ich sowieso sehr gerne.
Ja. Ja.
Trifft aber auch keine 40% aus dem Feld. Also das ist jetzt auch kein, es ist halt ein Rookie, ne?
Aber dafür schon. Halt schon,
ja. Also es gefällt mir auch sehr gut, was er macht. Ich liebe vor allem seine Floater natürlich, aber weiß ich nicht. Ich finde, in diesem Jahr ist es schon sehr, sehr krass so, dass man halt einfach zwei Spieler hat, die jetzt schon auf einem extrem hohen Niveau sind und die jetzt einfach schon richtig gute NBA-Spieler sind. Und dahinter hast du dann eine ganze Reihe von Leuten, die halt irgendwie viel Potenzial haben, die teilweise schon gute Rollenspieler sind und wo man halt gespannt sein kann, wo es hingeht. Ich glaube, wenn ich es jetzt momentan ranken würde, käme ich wahrscheinlich irgendwie auf LaMelo, Halliburton, Bane, dann wird es schon schwierig. Also Williams hatte ich auch irgendwie mit auf dem Zettel. Tate, Wiseman irgendwo.
Ja, Quickly hätte ich aber schon relativ vorne mit dabei, ehrlich gesagt.
Ja.
Also einfach, weil es halt, klar, also da kommt vielleicht auch noch so ein bisschen.
All-Rookie-Second-Team hätte ich ihn auch mindestens drin.
Ich meine, ja, aber allein schon, weil die beiden Guard-Spots ja schon vergeben sind, ne, im First-Team.
Eben. So, man muss ja auch pragmatisch denken. Aber so also, wenn man jetzt auf so ein Rookie-Ballot geht, da kann natürlich auch noch ein weiterer Guard drauf, aber
ja,
ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn jetzt momentan über Bane oder Tate packen würde, beispielsweise.
Ja, ich meine, bei ihm ist vielleicht auch so ein bisschen der Überraschungsfaktor, einfach weil er halt von relativ weit hinten kam. Gut, Tate natürlich auch und Bane natürlich auch nicht weit vorne, aber trotzdem, weil er halt irgendwie dann so die eine relativ große offensive Rolle dann irgendwo hat und halt in New York spielt natürlich. Aber ich finde schon, dass er da gut in die Konversation kommt. Und ich meine, dass die beiden ganz vorne halt so eine extrem gute Rolle spielen, ist ja auch nicht erwartbar, zumal es ja eben gar nicht so die anderen, die jetzt dahinter kommen, jetzt nicht zwingend die Top-Picks sind, sondern halt irgendwo später in der ersten Runde gezogen wurden, vielleicht sogar in der zweiten Runde. Und dann ist es ja, das, was sie jetzt schon zeigen, ist ja dann sowieso eigentlich mehr als das, was man vielleicht während des Drafts oder unmittelbar nach dem Draft irgendwie erwarten konnte. Also, ja. Gut, dann, weil du es schon erwähnt hast, vielleicht jetzt Sixth Man of the Year.
Ja, auch hier finde ich, eine sehr klare Geschichte.
Ja.
Momentan, weil du halt, also Jordan Clarkson hast, der passenderweise beim besten Team der Liga spielt und der ist auch statistisch absolut rechtfertigt. Also Was ich bei ihm halt spannend finde, man wusste ja schon immer, dass er halt scoren kann, aber es ist bei Utah ist das erstmals so, dass er halt wirklich in einem System ist, wo das, was er kann, perfekt reinpasst und gebraucht wird. Also immer wenn er reinkommt, dann bringt er irgendwie eine neue Dimension rein, ist relativ regelmäßig ihr dynamischster Offensivspieler, der halt irgendwie auch einfach brutal heiß laufen kann. Es ist immer noch jemand, der vor allem selbst scoren will, aber in Utah funktioniert er halt im Teamverbund, also spielt auch mal den Pass, wenn es sein muss. Man muss ihn nicht mehr komplett dazu zwingen. So die Effizienz ist voll in Ordnung, auch wenn es nicht mehr ganz so extrem ist, wie es noch am Saisonstart war. Also ist jetzt beim Dreier, glaube ich, unter 40%, aber immer noch halt relativ nah dran. Und das ist gut aus der kurzen Mitteldistanz und Floater-Range und so ist er sehr gut. Dreier bei dem Volumen passt, wie gesagt, auch. Und ich finde, das ist einfach eine saustarke Saison, die er bisher spielt. Und diesmal verzichte ich sogar darauf zu sagen, du weißt, was ich meine. Das haben wir nämlich in der Patreon-Folge. Deswegen lasse ich das jetzt einfach weg.
Du meinst die Sache mit den Pässen?
Nein, das, was auf seinem Grabstein stehen wird.
Ach so, stimmt. Da ist er. Ja, bei mir genauso. Also ich habe da, es ist für mich ein klarer Fall, zumal ja Utah sich so mit individuellen Awards, einfach dadurch, dass sie, also was Spieler angeht, relativ schwer tut, aufgrund ihres Setups, finde ich. Und deshalb verdient Jordan Clarkson meiner Meinung nach auch den Sixth Man of the Year, also aus den Gründen, die du genannt hast. Und wer halt aber eigentlich meiner Meinung nach auch zumindest mal in die Konversation gehört, Thaddeus Johnson.
Ja, habe ich auch hier stehen. Also, gehört absolut dazu. Ist er der beste Spieler bei den der zweitbeste Spieler bei den Bulls diese Saison? Kann man schon sagen, oder?
Der zweitwichtigste würde ich schon sagen, ja. Und damit auch, ja, doch eigentlich auch zweitbeste, einfach weil er das, was er tut, also klar, er hat eine Rolle, aber das, was er tut, vollbringt er auf einem sehr hohen Niveau. Und er ist halt, habe ich auch am Freitag gesagt in der Patreon-Folge, er ist so ein bisschen derjenige, finde ich, der Dinge glatt zieht, wenn es mal nicht so funktioniert, der dann irgendwie so ein bisschen Ruhe reinbringen kann, der defensiv smart sich bewegt, der offensiv A, mal eine Exit-Strategie beten kann, B, bisschen Playmaking aus dem Halbhaus geben kann, der einfach wahnsinnig smart ist und das Team so ein bisschen mit zusammenhält. Und deshalb einfach auch, ja, war jetzt auch nicht so zu erwarten. Also letztes Jahr war er teilweise ein bisschen schwierig. Dann dazu war er am Anfang verletzt. Irgendwie kam er dann irgendwann, also das fand ich eigentlich auch relativ krass, dass er eigentlich so von 0 auf 100 irgendwie gestartet ist. Also es war jetzt, also er kam, glaube ich.
Gestartet ist jetzt hier ein prekäres Wort.
Von 0 auf 100 gezündet hat man.
Okay. Das ist besser.
Ja, da genau, hat er, glaube ich, um Silvester rum hat er angefangen zu spielen und weil ihm vorher lang verletzt war und dann ging es eigentlich relativ schnell, hat er da irgendwie seine große Rolle gefunden. Und von daher finde ich der Thaddeus.
Ja, also wir hatten ja auch, wie gesagt, am Freitag drüber geredet, nur nochmal die Kurzform. Er hat sich in einem relativ späten Zeitpunkt seiner Karriere ein bisschen neu erfunden und spielt die effizienteste Scoring-Saison seiner Karriere und die beste Passing-Saison seiner Karriere und das halt wirklich als Veteran in einer anderen Rolle und das also finde ich absolut beeindruckend und so ist er auch für mich jemand, der da auf jeden Fall erwähnt gehört. Die anderen Namen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, Chris Boucher, Clara Kücht, Jalen Brunson, haben wir auch am Freitag ein bisschen abgefeiert, Penny Mills, Montrezl Harrell, gehört halt irgendwie mit rein, also die Zahlen sind zwar nicht so laut wie letzte Saison, aber sie sind schon immer noch sehr gut für einen Bankspieler, muss man schon sagen. Goran Dragic, da ist, glaube ich, die Workload bisher nicht groß genug. Er hat auch erst 20 Spiele absolviert und 13 von der Bank. Das würde jetzt natürlich dann über diese Saison gesehen nicht reichen, aber je nachdem, wie es halt weitergeht. Und dann, einfach um die Hornets nochmal mehr abzufeiern, Malik Monk neuerdings.
Yeah. Ja,
also wenn er so weitermacht, ist das vielleicht jemand, der sich über die Saison so ernsthaft in die Konversation spielen kann. Es ist noch nicht so weit, aber ich wollte ihm einfach mal einen Shoutout geben, weil ich ihn imaginär quasi schon ein bisschen abgeschrieben hatte, einfach weil ich seit Jahren das Gefühl hatte, dass er bei den Hornets einfach kein Bein auf den Boden bekommt und dass er in einem Team, was eigentlich nicht wahnsinnig mit Talent gesegnet war, und da dachte ich dann, da kommt es wahrscheinlich nicht mehr, aber jetzt hat er seine Rolle irgendwie gefunden, ist halt echt ein dynamischer Scorer, also vor allem dynamischer Schütze und das, wer weiß, wenn er sich das beibehalten kann, haben die Hornets perspektivisch einen sehr, sehr interessanten Backcourt.
Das der Lamello-Effekt quasi. Aber ja, ich habe tatsächlich auch für später eigentlich noch einen Shoutout vorbereitet für Malik Monk. Also von daher passt das natürlich nicht ganz auf dem Niveau von Thaddeus, aber fast trotzdem. Ja, passt. Damit, womit wirst du weitermachen?
Machen wir es mal kurz.
Ja.
Executive of the Year, da habe ich nämlich überhaupt keinen Bock drüber zu reden. Also, so wie es momentan läuft, kann es das ja dann am Ende irgendwie Sean Marks geben, was aber irgendwie total lame ist und was seine Kollegen eh nicht machen werden. Also es wählen ja die anderen Executives und die wählen nicht jemanden, der 3 Superstars hat und den 3. bekommen hat, weil der seinen Wechsel zu ihm erpresst hat. Aber die Nets stehen trotzdem ganz gut da. Also was will man machen?
Du sollst ja sagen, wen du willst, aber.
Ne? Ja, also es ist halt schwierig. Ich meine, man könnte es dem Pelikan geben. Also da fand ich die Offseason halt eigentlich schon sehr gut. Es ist jetzt, also bisher hat das noch nicht unbedingt alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, muss man aber dazu sagen.
Aus Gründen, ne? Also ich meine Verletzungen und
Protokolle und so. Manche von den Teams, die jetzt gut dastehen, da hat sich das Front Office ja eher dadurch bewährt, dass halt nicht viel gemacht wurde. Also also beispielsweise Utah, da war das ja, die haben halt neue Verträge rausgehauen für ihre Top-Spieler und haben Favors zurückgeholt. Und das ist ja nicht, die alleraktivste Offseason. So, und ob man so viel Geld über die nächsten 5 Jahre für Gobert investieren will, da kann man ja immer noch drüber streiten. So. Deswegen habe ich mich da jetzt ein bisschen schwer getan und habe deswegen gedacht, wie gesagt, auf den Award habe ich nicht wahnsinnig viel Bock. Welchen Namen muss man denn da noch erwähnen, deiner Meinung nach?
Für mich auf jeden Fall Daryl Morey gehört für mich noch mit rein, einfach weil er es irgendwie aus einer Situation halt in Philly geschafft hat, die irgendwie so ein bisschen ausweglos ist, übertrieben, aber doch zumindest sehr kompliziert erschien, da irgendwie ein Team auszubalancieren, dem vorher irgendwie jegliche Balance gefehlt hat und jetzt halt, wie es dann am Ende ausgehen wird, wir haben ja die Problematik, wie sie gegen Plus 500 Teams spielen, aber grundsätzlich sieht es einfach alles viel besser aus und er hat da irgendwie mal wieder so seinem Ruf alle Ehre gemacht, indem er nicht davor gescheut ist, vielleicht ein gewisses Risiko zu gehen und vielleicht einfach keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Und das hat, glaube ich, den Sixers sehr, sehr gut getan. James Jones, Phoenix.
Ja, kann man schon
machen. Also ich meine, klar, dieser Paul-Trade, also Paul hatte auch Bock zu kommen, aber dazu noch halt diverse Signings, wie es Crowder oder Rollenspieler wie Moore. Ist halt nicht.
War schon definitiv eine gute Offseason, ja.
Also kann man so nehmen, ja. Pelikan, hast du gesagt.
Arthur natürlich. Sowas, der absolut gar nichts gemacht hat. Nein, Pelikan nicht. Also einfach wegen dem Adams-Deal.
Ich meine,
ich habe auch der Linker.
Genau. Der andere, der Einzelpelikan, nicht
die. Twitter-Aufruf NBA-Executives als Tiere.
Ja, genau. ja gut, ich meine, als du gesagt hast, die nicht viel gemacht haben, war ich natürlich direkt bei
Arturas gar nicht sowas.
Außerdem absolut richtigen Coach geholt natürlich.
Ja, und ich glaube, die Option bei Denzel Valentine gezogen, das ist natürlich auch einiges.
Ich glaube, Denzel Valentine, auch Fun Fact hier am Rand, ich glaube, Denzel Valentine kann einen Trade ablehnen zu einem gewissen Team.
Ja, so ist das, wenn die Option da, also das ist nicht eine Besonderheit bei ihm, sondern einfach nur in der vertraglichen Situation.
Fand ich aber trotzdem interessant, den. Ja.
Ja.
Gut, dann, wenn du keine Lust hast, habe ich auch keine Lust mehr. Und ich wüsste gerade. Ey, Neil O'Shea hätte man vielleicht vor der Saison irgendwie auf dem Zettel gehabt. Jetzt mal gucken.
Vielleicht.
Also, weil, ne? Aber zu den Blazers kommen wir später vielleicht noch.
Machen wir mit Coach weiter.
Ja, Coach. Dann sag doch mal. Hast du einen klaren Favoriten oder hast du.
Naja, es wird Quinn Snyder sein, wenn es so weitergeht, aber meiner Meinung nach, wenn die
Knickerbockers
aus New York am Ende der Saison immer noch einen Heimvorteil haben, dann ist es Eis. Und dann, also ist mein Coach of the Year der Herzen, Tom Thibodeau, obwohl ich das immer noch nicht alles so richtig glaube, was da in New York vorgeht. Aber ich sage es jetzt, wenn sie Heimvorteil am Ende der Saison immer noch haben, Thibodeau.
Ja, wäre auf jeden Fall, also die Überraschung wäre wahrscheinlich noch deutlich größer als die, dass die Jazz momentan das beste Team der Liga sind, einfach weil man den Jazz ja gewisse Qualitäten zugesprochen hat vor Saisonstart und den Knicks nicht. Von daher ist es tatsächlich, also ohne Scheiß, also das, was Thibodeau und halt das Team abreißen, ist schon beeindruckend irgendwo, einfach weil es halt so ein bisschen wie Kai aus der Kiste kam. Und ich meine, ich habe letztens auch wieder gelesen, dass halt, sie sind ja eins der besten Defensivteams der Liga, haben aber halt irgendwo dieses Glück, dass sie, oder Glück in Anführungszeichen, die Gegner treffen halt einfach die Dreier gegen sie wahnsinnig unterdurchschnittlich. Und sollte sich das dann irgendwie wieder einpendeln, dann wäre die Defense nicht mehr ganz so gut. Dann viele, die momentan nicht so wahnsinnig, oder die, was heißt momentan, die nicht so wahnsinnig effiziente Offense mehr ins Gewicht, und dann wäre es vielleicht auch wieder problematischer. Aber das ist ja oft so, dass man auch dann sagt, ja, irgendwann, wenn das dann so ist, dann ist es nicht so gut. Wenn das dann so ist, dann gibt es Probleme. Wenn das dann so ist, dann geht's bergab. Aber es ist halt irgendwie nie ganz genau so. Weißt du, das ist halt, ich meine, wie sage ich, wenn sich normal, wie ich gesagt habe, wenn sich normal einpendelt, kann es passieren. Aber vielleicht pendelt sich ja gar nicht so auf dem Niveau ein. Und ich finde schon, ja, also Thibodeau ist für mich auf jeden Fall auch ein Kandidat. Ich hätte trotzdem Snyder einfach vorne, einfach, also A, weil ich das halt sehr, sehr schön finde, den Jazz beim Basketballspielen zuzuschauen, weil es halt irgendwie, weil ich den Ansatz des Basketballs, den sie verfolgen, sehr, sehr cool finde. Und auch einfach, weil das jetzt über Jahre so gewachsen ist und weil da einfach auch so, wie so ein bisschen so ein Lifetime-Coaching-Award dann auch irgendwie, weißt du, wenn, ja, sie hat das halt irgendwie mit seiner Ankunft angefangen aufzubauen und jetzt erntet er halt Früchte und sie haben halt immer noch mal ein bisschen da ein bisschen gedreht, da ein bisschen gedreht und jetzt sind sie halt sowohl offensiv als auch defensiv eines der besten Teams der Liga, insgesamt das beste Team der Liga und finde ich, darf man, also auch weil es ist jetzt kein No-Brainer im Sinne von, wie du zum Beispiel sagst bei Sean Marks, Executive of the Year, okay, also keine Ahnung, sie haben jetzt nicht irgendwie das überkrasse Spielermaterial, sondern sie haben halt sich smart ein Team zusammengestellt, basierend auf einer Idee, wie sie Basketball spielen wollen und das ist für mich Quinn Snyder.
Er wird's auch am Ende, glaube ich, werden. Und ich bin da auch, also im Ernst ist das auch. Und ich gehe immer noch davon aus, dass sich halt diese Zahlen bei den Knicks ein bisschen einpendeln werden. Und dann bist du halt vielleicht nicht bei einer Top-3-Defense, sondern eher bei einer Top-13-Defense. Und dann fällt es eher ins Gewicht, dass du eine Flop-5-Offense quasi hast. Also da irgendwie zu den Schlechtesten gehört. Und deswegen, also ich habe ja gesagt, Tipps kriegt meine Stimme, wenn sie den Heimvorteil haben. Sie werden auf keinen Fall den Heimvorteil kriegen. Also von daher kriegt er dann am Ende auch meine Stimme nicht. Ja. Aber ich wollte es jetzt einfach mal sagen, dass mein Freund Tom Thibodeau einfach...
auf jeden Fall.
Bisher läuft es einfach gut und das gönne ich ihm einfach mal.
Ich gönne es ihm auch. Er ist einfach irgendwie ein lustiger Charakter.
Absolut. Also es gibt auch wenige Leute, die ich irgendwie einfach lieber beobachte. Die jetzt nicht selber spielen oder so, sondern die einfach nur so ein bisschen rumtigern und dabei immer so gestresst aussehen. Das ist einfach
guter Typ. Hast du ja, ich meine,
Quinn Snyder aber übrigens auch mit seinen Kokser-Visagen, die er immer zieht, finde ich auch mal sehr, sehr spannend.
Charmant, Herr Frex, charmant. Ja.
Das hat er, glaube ich, sogar mal selber zugegeben, dass er aussieht, als hätte er vor jedem Spiel irgendwie 8 Lines gezogen und wäre sich nicht ganz sicher, wo er gerade ist.
Ja, er sieht immer leicht gestresst aus, leicht unruhig irgendwie. Aber hast du dir eigentlich mal überlegt, was passiert wäre damals, als wir in Chicago waren? Wir haben uns doch das erste Mal, als wir zum Shootaround sind, da haben wir uns doch irgendwie noch nicht so richtig zurechtgefunden im United Center und sind doch dann irgendwie rumgeirrt und standen dann auf einmal irgendwo oben und haben so in die Halle geguckt und da lief halt gerade so die eigentlich geschlossene Trainingseinheit. Hast du dir mal überlegt, was passiert wäre, wenn Tom Thibodeau uns in diesem Moment erwischt hätte?
Mir ist sowas Ähnliches ja mal in Miami passiert und da war es aber ein Security-Mensch, der sehr, sehr sauer war auf mich.
Okay.
Weil ich am falschen Ort war. Ich war in der Championship Alley, so nennen die Heat das wirklich, den Gang von der Halle zum Lockerroom. Championship Alley, das ist minimal übertrieben, aber
ich kann schon verstehen, dass andere Teams die Heat-Culture-Geschichte ein bisschen nervig finden.
Das gehört da auch irgendwie dazu. Also, ne? Auch im Sinne von, wie gestresst er war, weil ich da halt einfach nur einmal die Tür aufgemacht habe und also ich bin ja dann wieder zurück, aber war sehr sauer. Und das fand ich irgendwie spannend.
Ich könnte mir halt vorstellen, es wäre so ein bisschen, weißt du, wie so, bei Filmen siehst du auch mal Polizisten immer freeze. Ich glaube, Tom Thibodeau hätte dann Eis gerufen und hätte uns mit durchdringendem Blick angeschaut und dann, weiß ich nicht. Und
wahrscheinlich wären wir erfroren.
Ja, aber eben. Genau. Und er hätte dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich Taj, Carlos Buse, die Buse-Crews und Joachim. Oh, Joachim! Shoutout an Joachim!
Ich frage mich eh schon, wo das bleibt, aber wir haben ja später noch Zeit für Random Thoughts, da kannst du auch...
Ja, stimmt, ja. Auf jeden Fall, hier kurz der Shoutout, hätten uns dann wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, was passiert wäre. Es ist auf jeden Fall gut, dass er uns nicht erwischt hat und dass wir relativ schnell gemerkt haben, dass wir wahrscheinlich gerade am falschen Ort sind.
Aber wir hätten es einfach drauf anlegen sollen. Aber
wir hätten einfach runterlaufen sollen.
Ja, nächstes Mal müssen wir einfach nur jetzt nach New York. Die Flüge sind gerade günstig, glaube ich.
Ja, stimmt. Okay, Coach, hat noch jemand in der Verlosung für dich?
Es sind immer Leute in der Verlosung. Popovic natürlich. Also die Spurs sind ja auch klar über dem, was man von ihnen erwartet hat, im Moment unterwegs. Deswegen, und mit ihm machst du eh nie was falsch. Deswegen sage jetzt Popovic und ansonsten.
Monty
kann's ja erwähnen, klar. Ich glaube, man kann wahrscheinlich auch noch 5, 6 weitere erwähnen, aber... Da lasse ich mir Zeit bis zum Ende der Saison. Momentan sind nur Snyder und Tipps wichtig.
Auf jeden Fall. Und Billy natürlich, weil Billy auch. Doch.
Nee, also, und jetzt geht's weiter.
Gut, dann, du bist wieder dran. Ich habe den Coach gewählt. Ja, klar.
Gut, kriegen wir das Komplizierteste aus dem Weg? Defensive Player.
Ist tatsächlich kompliziert. Es gibt für mich aber, ich habe es letzte Woche schon gesagt, oder letzte Woche oder vorletzte Woche, ich habe es einfach mal gesagt, Ben Simmons sieht für mich manchmal aus wie einer der krassesten Verteidiger, der jemals ein Basketballparkett betreten hat. Und ich finde, es hat sich dieses Jahr einfach nochmal gesteigert. Und ich finde auch da so ein bisschen diese Lifetime-Sache. Er macht es halt schon sehr, sehr lange auf einem sehr hohen Niveau. Und ich finde einfach, dass Ben Simmons Defense, die Art und diese unterschiedlichen Möglichkeiten, die er hat, gegnerische Offenses zu stören und zum Einsturz zu bringen, wie auch wieder Luka Doncic letztens verteidigt hat, das finde ich, gehört einfach gewürdigt, einfach weil er tatsächlich Position, also er kann halt wirklich sehr, sehr viel verteidigen und ist damit halt, es ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, ob du dann halt so einen Big, der halt wirklich als Anker, als auch als letzter Anker irgendwie fungieren kann, ob du das den Impact noch ein bisschen größer siehst. Also zum Beispiel ein Gobert ist jetzt dieses Jahr, sind auch die Jazz halt defensiv wieder auf dem Niveau, auf dem sie auch vor letztem Jahr sozusagen waren. Das ist Gobert natürlich auch so die Art und Weise, wie er sich eben durch die Zone bewegt, wie er dann irgendwo da mal schnell eine Lücke stopft und halt permanent irgendwelche Würfe verändert, ist dann natürlich schon nochmal, gehört dann natürlich auch mit rein. Aber für mich ist einfach Simmons aufgrund seiner Vielseitigkeit und aufgrund des defensiven Drucks, den er halt ausüben kann, ist für mich dann nochmal, verdient es für mich einfach mal. Ich finde irgendwie, ja.
Ich finde, Simmons ist für gewisse Matchups der beste Verteidiger momentan. Und ich finde, er hat Spiele und auch einzelne Possessions, wo er aussieht, also genau wie du es gesagt hast, wie einer der besten Verteidiger ever. Und also ich finde, das sticht teilweise sehr ins Auge. Ja. Was ich da, also es ist halt zahlenmäßig bei Defense immer ein bisschen schwierig, aber es ist schon länger so, dass sich das halt nicht wirklich niederschlägt in den Defensivzahlen von den Sixers, sondern die sprechen eigentlich immer dafür, seit vielen Jahren, dass der Spieler mit dem größten defensiven Impact mit Abstand Embiid ist, also dass das auch nicht knapp ist. Und also ich würde auch sagen, ich meine, das ist halt auch positionell bedingt natürlich, aber ich glaube, dass Embiid im Großen und Ganzen bei den Sixers der wichtigste Verteidiger ist, auch wenn ich Simmons, wie gesagt, auch für gewisse Matchups super finde und ich tue mir da immer ein bisschen schwer, ihn einzuordnen. Ich meine, das war ja auch bei Kawhi eine Zeit lang so, dass halt sich das gar nicht unbedingt immer in den Ratings komplett niedergeschlagen hat, wie das dann aussah. Noch so ein Beispiel wäre Avery Bradley, nicht ganz auf dem Niveau, aber
ja, aber schon, ja, genau.
Aber das ist halt auch so ein Spieler, wo sich das halt immer nie richtig gut belegen ließ. Und ich finde, der Eye-Test spricht teilweise auch für Simmons, aber mich wundert das einfach nur, wo das herkommt. Ich kann das nicht so richtig festmachen, woran das liegt, dass sich halt das nie so richtig niederschlägt. Ich meine, wenn man immer gegen die wichtigsten Leute spielt, dann hat man natürlich auch, dann teilt man sich die Zeit quasi mit denen, da ist es dann wahrscheinlich schwerer, dominante Ratings aufzulegen und so, keine Ahnung, aber wie gesagt, das ist irgendwie was mich da immer ein bisschen verwirrt bei dem Thema.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen so dieses Ding, also ich meine, ein Big jetzt wie Embiid zum Beispiel oder auch Gobert, ist es halt einfach prägt das allgemeine System vielleicht noch intensiver deiner Defense. Das heißt, wenn du halt, du nimmst die On-Off-Nummern bei Embiid dann, also wenn du Embiid rausziehst, nimmst du quasi das Herz so ein bisschen weg. Wenn du jetzt aber natürlich, also das heißt, dein System hat dann irgendwo, weiß ich nicht, ob es einen Fehler hat oder ist dann irgendwo, musst du ausgleichen. Simmons ist jetzt halt jemanden, der jetzt eben nicht so im Zentrum steht, der aber halt eben eher so rund um sozusagen die Sonne Embiid kreist und somit vielleicht auch statistisch vielleicht eher ersetzbar ist oder wo du es statistisch nicht so messen kannst. Gleichzeitig aber hast du halt diese Möglichkeit, situativ extremen, also Matchups zu bestimmen und damit situativ ein Spiel zu entscheiden. Deswegen habe ich auch gesagt, ist vielleicht einfach so ein bisschen Geschmackssache. Also worauf legst du mehr deinen Fokus? Und da irgendwo, weiß ich nicht, finde ich halt, ist Simmons, irgendwo beeindruckt er mich halt noch ein bisschen mehr, einfach weil das halt auch, weil es halt eine dynamische Art des Verteidigens ist, der ich irgendwie auch ganz gern zuschaue. Es ist dann natürlich, ich meine, es ist dann natürlich auch so ein bisschen subjektiv irgendwo. Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, dass man es mit Zahlen nicht so krass belegen kann. Denke ich mir, also rein, meine Meinung jetzt aber.
Ja, also finde ich auch vollkommen okay. Bei mir war das auch so, bevor er sich verletzt hat, wäre Anthony Davis eigentlich mein Top-Kandidat gewesen, weil ich, also offensiv fand ich ihn zum Start der Saison nicht so beeindruckend, aber defensiv halt häufig schon. Und ich glaube, es ist immer noch der Spieler, der in einem Spiel den größten Einfluss haben kann und der vor allem auch im Gegensatz zu anderen Bigs, also momentan wäre mein Pick tatsächlich Gobert mal wieder, aber Davis hat halt den großen Unterschied zu eigentlich fast allen anderen, dass es bei ihm nicht wirklich eine Art von Team oder eine Art von System gibt, gegen das er nicht ein dominanter Verteidiger sein kann. Und das ist halt, glaube ich, was so ihn noch so ein kleines bisschen abhebt. Giannis wäre da auch noch so jemand. Ich meine, der hat es immerhin letztes Jahr gewonnen und die Bucks sind dieses Jahr defensiv nicht so stark wie letztes Jahr, aber Giannis ist jetzt meiner Meinung nach nicht viel schlechter und er war letzte Saison schon sehr, sehr gut. Deswegen gehört er auf jeden Fall mit erwähnt. Ja. Auch Embiid hätte ich erwähnt.
Ja, auf jeden Fall.
Natürlich auch, ich muss es nochmal machen, wie schon in der Patreon-Folge, der Alpen Nowitzki. Also Jakob Poeltl hat absurd gute Rim-Protection-Stats und die Spurs sind viel, viel besser defensiv, einfach wenn er spielt. Und ich glaube, seine Rolle ist nicht groß genug, dass er ein ernsthafter Kandidat sein würde, aber ich wollte ihn auch nochmal erwähnen. Aber wie gesagt, momentan wäre mein Pick Gobert. Und ja, das hat unter anderem damit zu tun, dass Davis ausgefallen ist und dass Embiid und Simmons sich in meiner imaginären Wahl vielleicht auch ein bisschen gegenseitig die Stimmen nehmen. Also ich hätte eher Embiid genommen als Simmons, aber ich kann vollkommen verstehen, warum man auch Simmons da höher bewerten kann.
Ja, wie gesagt, ich glaube, Defense ist halt, es gibt nicht dieses eine genau richtige, also es spricht ja auch, ist ja auch ganz cool, dass du so viele hochwertige Verteidiger quasi hast. Ich meine, keine Ahnung, theoretisch Miles Turner kannst du auch noch mit reinnehmen in die Verlosung.
Ja, nicht irgendwo. Ich finde, er hat halt ein bisschen abgebaut im Gegensatz zum Saisonstart, aber also allein für die Blocks, die natürlich ziemlich massive sind, aber auch ansonsten seine Rim Protection ist schon definitiv stark.
Ja. Gut, dann bleiben uns eigentlich nur noch zwei Kategorien. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch Most Improved und dann den Most Valuable. Und ich würde sagen, wir machen den Most Improved zuerst, weil
würde ich auch sagen.
Weiß nicht, ob wir jetzt gleich kämpfen müssen, aber...
Hast du Levine auf 1?
Klar.
Dann müssen wir kämpfen. Also ich hab ihn fairerweise imaginär auf 2 gesetzt, aber...
Okay, ja, siehste, also so ein intensiver Kampf ist nicht. Aber dann interessiert mich, wen hast du auf 1?
Julius Randle.
Ja, das ist bei mir auf 2.
Ja, okay. Da müssen wir uns zumindest nicht streiten, aber überzeug mich doch mal von Levine, ohne zu sagen, ja, ich bin Bulls-Fan. Sondern mach's
anders. Bevor ich das mache, damit es hier jetzt nicht verloren geht und dass wir uns das auch mal so ein bisschen angewöhnen, Julius Randale, bitte.
Okay? Okay, alles klar. Zach Tahin.
Okay. Zach Tahin und Julius Randale. Und ich meine, mein Levine-Case ist halt schon, ich meine, ich lege den doch seit Wochen da. Ich weiß nicht, wo ich dich jetzt noch groß überzeugen muss. Wenn ich dich bis jetzt noch nicht überzeugt habe, dann weiß ich nicht, wo ich hin soll. Nein, Quatsch. Also ich finde halt, bei mir, ich finde Levine hat sich in allen Kategorien, in allen Punkten, die wir Levine regelmäßig vorgeworfen haben, dass er da quasi genau da an den Stellen, an denen es darum geht, Basketballspiele dann im Endeffekt auch zu gewinnen, dass er da einfach wahnsinnig große Schwächen hat. Und genau an den Punkten hat er sich meist meiner Meinung nach teilweise so, dass er, also merkbar, teilweise signifikant verbessert und ist mittlerweile halt auf einem Niveau angekommen. Und ich meine, eine ähnliche Argumentation funktioniert wahrscheinlich auch bei Herrn Randale, aber und da kann ich es gar nicht ganz ohne die Homer-Brille erklären, weil einfach wenn es dann darum, ich meine der Randale-Case ist genauso gut wie der von Levine oder ähnlich gut, nur ist es halt dann bei mir die Sympathie, die glaube ich immer irgendwo ein bisschen mit reinspielt, aber ich finde Levine ist mittlerweile so, du gibst ihm am Ende von Spielen den Ball, du hast immer noch du hast dann manchmal kippt's noch so ein bisschen, aber er ist nicht mehr nur so drauf konzentriert, dann irgendwie Richtung Korb zu kommen, beziehungsweise selber zu scoren, was sich sogar im Laufe der Saison noch verbessert hat. Er ist mittlerweile wesentlich besser zustande, per Kickout noch Schützen in der Ecke zu finden oder halt einen Spielzug so aufzuziehen, dass er die jeweiligen Spieler findet. Ich finde, er hat teilweise in seinem Scoring, so die letzten beiden Spiele war es ein bisschen schwieriger teilweise, aber er hat teilweise auch sowas, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, sowas, also was Unvermeidbares, richtig, da haben wir es doch. Also er ist einfach so, es gibt so Momente, in denen mir jeder Wurf, den Levine daneben setzt, komisch vorkommt. Also wo ich einfach davon ausgehe, dass er eigentlich normalerweise trifft. Er hat so eine gewisse Leichtigkeit weiter in seiner Offense, auch jetzt, wo sich die Teams ja noch mehr auf ihn konzentrieren. Und gleichzeitig hast du eben sehr defensiv, ja, da sind wir wieder bei den Zahlen, wo er mittlerweile aber nur noch leicht unterdurchschnittlich ist, aber er ist individuell mittlerweile so, dass du ihn dir nicht mehr einfach rauspicken kannst. Er hat wichtige defensive Possessions schon gehabt. Er ist auch, finde ich, in der Team-Defense, er rotiert besser und insgesamt hast du einfach auf so vielen unterschiedlichen Gebieten einen besseren Spieler als letztes Jahr, der noch dazu beiträgt, eben jetzt Spiele zu gewinnen und deshalb most improved.
Ist er der beste Bulls Shooting Guard aller Zeiten?
Wenn du in der modernen NBA, in der Michael Jordan vielleicht Small Forward wäre und Scottie Pippen Power Forward. Nein, Quatsch. Natürlich nicht.
Mann. Okay. Manchmal muss man nur zwischendurch fragen. Also ich finde ja seine Entwicklung auch sehr stark. Ich finde halt, bei Randall ist irgendwie der Sprung insofern fast noch ein bisschen krasser. Oder also für mich ist er noch ein bisschen krasser, unter anderem, weil er halt von einem 28% Dreierschützen auf einen 41% Dreierschützen gegangen ist, von einem 3,1 Assists pro Spiel Spieler auf 5,5 Assists pro Spiel, weil er neuerdings einen positiven Impact in der Verteidigung hat, wofür man ihn wirklich absolut gar nicht kannte. Ja. Und weil er einfach mit relativ großem Abstand so der wichtigste Finisher, aber auch irgendwie Fixpunkt in der Offense der Knicks ist. Und also die Offense der Knicks ist nicht gut, das ist klar, aber ich weiß nicht, wo sie wäre, wenn er nicht dabei wäre. Und er macht da halt, finde ich, aus einer schwierigen Situation extrem viel. Und ich stelle mir halt immer vor, wenn da jetzt noch ein, zwei mehr Schützen um ihn herum wären, dann wären seine Assist-Zahlen wahrscheinlich sogar noch besser und er käme noch ein bisschen besser zu bringen. Und für mich war halt irgendwie, bei LaVine ist ja immer noch das mit Abstand Wichtigste, das Scoring. Also da stimmst du mir, glaube ich, zu. Mhm. Und das war halt im letzten Jahr schon auf einem relativ hohen Niveau. Es ist jetzt noch mal deutlich besser geworden, auf jeden Fall. Aber für mich ist halt Randall jemand, der sich in vielen Kategorien noch mal sehr gesteigert hat und der halt einfach zu einem relativ kompletten Spieler geworden ist. Und ja, für mich haben beide einen recht guten Case, aber ich finde halt Randall da einfach noch so ein kleines bisschen, da ist irgendwie noch ein bisschen mehr passiert, meiner Meinung nach.
Also ich kann, wie gesagt, ich kann dein Case auf jeden Fall nachvollziehen. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit du bei LaVine, inwieweit da auch so ein bisschen eine Abstumpfung bei dir stattgefunden hat, weil ich halt seit Wochen drüber rede. Also quasi, dann kommt es halt
wegen der Druckbetankung, die du
durchführst. Ja, kommt es ihm vielleicht nicht mehr ganz so, weil ich meine, im Endeffekt zugetraut hat es LaVine auch nie. Also ich meine, der Punkt ist ja, wenn du jetzt die Gedanken, die meisten oder auch ich teilweise vor der Saison zu LaVine hatten und die Art und Weise, wie wir ihn jetzt sehen, hat sich schon auch gedreht. Und vielleicht, und du hast natürlich, klar, wenn du sagst, also, dass aus Randall auf einmal ein guter Dreierschütze geworden ist, dass aus ihm auf einmal ein Playmaker geworden ist, ist natürlich, also spricht auf jeden Fall dafür, dass er den Award verdient hätte. Nur finde ich, bei LaVine ist es halt so ein bisschen, es sind halt so diese Dinge, die dann eben jetzt nicht ganz so in den Zahlen, die Zahlen waren schon immer gut. Aber jetzt macht er halt so diese kleinen Dinge, die quasi die Zahlen mit dem Rest verbinden. Und im Endeffekt, wenn du sagst, das Team um ihn rum, um Randall rum ist jetzt nicht so wahnsinnig gut. Das Bulls-Team an sich, also die Einzelteile sind vielleicht sind sicherlich nicht schlecht, aber es passt halt einfach auch nicht perfekt zusammen. Und LaVine ist schon derjenige, der dann meistens halt dafür verantwortlich ist, wenn jetzt natürlich oft auch im Paket mit Thagic, aber grundsätzlich der dafür verantwortlich ist, dass am Ende dann halt Spiele gewonnen werden, auch enge Spiele gewonnen werden. Natürlich gibt es halt auch, von daher ist es, ich finde, beide sind sehr, sehr ähnlich. Deswegen habe ich auch gesagt, ganz ohne Brille kann ich es nicht machen, weil einfach dann bei mir dann der Homer dann doch ein bisschen mehr durchkommt. Und deswegen.
So wie bei mir der Knicks-Homer, klar.
Ja, genau.
Aber wo wir schon bei Homer sind, weil das für mich kein Homer ist, sondern also in den ersten Saisonwochen wäre es für mich eigentlich sogar die klare Nummer 1 gewesen, Jaylen Brown.
Ja.
Auf Platz 3, stimmst du dazu?
Stimme ich zu, ja, auf jeden Fall.
Okay, da müssen wir uns darüber nicht streiten. Also sein völlig absurdes Shooting vom Saisonstart ist halt mittlerweile wieder ein bisschen zurückgegangen, was leider auch erwartbar war. Also gerade aus der Mitteldistanz hat er halt am Anfang Quoten getroffen, die nicht haltbar sind über eine ganze Saison. Aber irgendwie, wenn man sich anschaut, wie seine offensive Rolle gewachsen ist, wie auch sein Playmaking gewachsen ist, dann ist das schon jemand, der da für mich reingehört. Sind auch nicht ganz zufällig alle drei erstmals All-Star geworden.
Ja.
Und da habe ich dann noch zwei andere Leute auf dem Ballot, um das abzurunden, die nicht All-Stars geworden sind, die aber auf jeden Fall für ihre Verbesserung auch noch einen Shoutout verdient haben. Einerseits nochmal Chris Boucher, der von 6,6 Punkten im Spiel, glaube ich, auf 13 oder 14 gekommen ist und einfach dazu als Shotblocker und als Schütze irgendwie eine sehr interessante, auch optisch sehr komische Dimension reinbringt bei den Raptors. Der gefällt mir gut. Kyle Anderson sowieso. Einfach der von einem quasi offensiv sehr, sehr limitierten Spieler zu einem geworden ist, der halt auch den Wurf für sich entdeckt hat, der mehr Plays nutzt als jemals zuvor und da halt irgendwie auch eine relativ wichtige Rolle einnimmt bei den Grizzlies. Fand ich auch erwähnenswert. Und ich habe noch so ein paar Namen, wo ich mir nicht ganz sicher war. Also einer wäre noch, und das ist eigentlich fast gar nicht den Zahlen geschuldet, sondern nur persönlicher Eindruck, DeMar DeRozan. Also er spielt ein bisschen mehr Assists als vorher, aber ansonsten ist jetzt der statistische Unterschied nicht so groß, aber irgendwie, also mir gefällt es viel, viel besser, ihm zuzusehen. Ich glaube, das liegt halt ein bisschen so daran, an dieser Playmaker-Rolle, ein bisschen daran, dass er sich sein Scoring irgendwie für die wichtigen Momente aufhebt und dann einfach ein sehr guter Crunch-Time-Spieler ist aktuell. Also das ist jetzt kein ernsthafter Kandidat, weil ich meine, das ist ja jemand, der irgendwie schon mal 28 Punkte im Schnitt oder so über eine Saison aufgelegt hat. So jemand kriegt den Award nicht. Auch ein Mike Conley, der in dieser Saison wesentlich besser ist als letzte Saison, wird den Award nicht bekommen. Aber das sind halt, finde ich, auch nochmal, das wäre so eine interessante Art, über solche Spieler auch nochmal nachzudenken für so einen Award. Absolut. Und natürlich gehören dann noch erwähnt Shay, auch wenn ich Drittjahresprofis eigentlich immer ein bisschen früh finde. Aber ist auch jemand, der von der Rolle her da irgendwie auf jeden Fall reingehört. Gordon Hayward, Terry Rozier.
Ja, ja.
Und den, dann habe ich noch Gary Trent. Aber auch da, das ist halt jemand, der jetzt eine viel größere Rolle hat. Und aber eigentlich die Sachen, die er vorher auch schon ziemlich gut teilweise gemacht hat, macht er jetzt halt in einem viel größeren Volumen. Und das ist irgendwie nicht die spannendste Art von Kandidat. Jetzt habe ich aber, glaube ich, auch alle erwähnt, die ich erwähnen wollte.
Ja, wunderbar. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keinen mehr hinzuzufügen, außerdem bin ich unfassbar gespannt auf unser MVP-Ballot. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir da direkt hin. Ich fand die ersten vier relativ klar für mich. Und dann der fünfte, also die ersten vier Namen, so die einfach drauf, die ich mal drauf geklatscht habe. Und dann beim fünften habe ich mich dann schon so ein bisschen schwer getan und dann habe ich dann irgendwie mal so ein bisschen so Diskussionsgrundlage quasi. Also ich weiß nicht. Hast du fünf klare? Fünf klare Kandidaten.
Nee, ich habe sowieso auch erstmal eine Einstiegsfrage für dich. Quasi ein Curveball. Ist James Harden qualifiziert?
Auch eine entscheidende Frage für mich, ja. Also dieselbe Frage habe ich mir auch gestellt. Und er wäre quasi einer meiner paar Fünften sozusagen, wo ich eben mir auch dann, ich habe es auch mit Fragezeichen versehen, weil, also ich meine, erstens den Einstieg in die Saison, den kennen wir ja alle und deswegen tue ich mich halt weiterhin schwer.
Der aber wenn man halt andere Maluspunkt
genau.
im Klassenbuch wurde notiert.
Ja. so kann man es ausdrücken. Aber mittlerweile, seit er in Brooklyn ist, ist das halt schon, also auf mehreren Ebenen krass. Also A, jetzt also rein die Zahlen, irgendwie 49% aus dem Feld, 42% Dreier, 85,6 Freiwürfe, 25,3 Punkte, 11,3 Assists. Na, ist schon 7,7 Rebounds noch dazu, ist schon krass. Und was ich halt auch finde, er ist halt so die Konstante der Big Three, also die anderen, also klar, Durant verletzt, dann Kyrie immer mal wieder Probleme und Harden ist halt so derjenige, der halt permanent irgendwie auf dem Feld steht und dann irgendwie auch diesen, also damit auch einen Riesenanteil an diesem Run hat in den letzten Wochen und gleichzeitig halt auch Kyrie erlaubt, diese von Simmons beschriebene Rolle einzunehmen und von daher, ich glaube,
die Spielfreude macht mich wahnsinnig, die Harden im Moment hat.
Es regt mich auf. Es ist so, ja, es ist, wirkt schon so ein bisschen so, als sei er glücklich dort zu sein. Also als würde er noch, also ich meine, er hat ja letzten Jahr auch schon ziemlich gut gespielt, aber als würde er so ein bisschen aufgehen gerade. Und gleichzeitig habe ich auch so den Eindruck, es war für mich auch so ein random thought oder so ein willkürlicher Gedanke, dass er so ein bisschen geerdet wirkt auch teilweise. Also so dieses, ich weiß nicht, ob jetzt so eine Reflexion stattgefunden hat, weil er hat sich jetzt schon wirklich ein paar Mal entschuldigt. Aber so, okay, es war jetzt irgendwie die Situation rund um seinen Trade war jetzt nicht so richtig geil. Denke ich mir manchmal, vielleicht denkt das auch. Und er ist jetzt irgendwie, er hat jetzt halt einfach irgendwie Bock, Basketball zu spielen und konzentriert sich da irgendwie drauf und ist halt irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Feld fokussiert und hat gleichzeitig, wie du sagst, einfach mehr Spielfreude. Und ich habe dann für mich aber entschieden, dass mir Harden, wenn es so weiterläuft, ist es für mich ein Kandidat. Aber dann eher Richtung Endseason und Midseason ist mir noch ein bisschen zu früh, einfach auch aufgrund der Trade-Geschichte und so.
Da bin ich auch gelandet. Und also vielleicht, ich meine, wenn's knapp ist am Ende, dann werde ich ihn im Zweifel auch trotzdem dafür bestrafen quasi und sagen, dann muss er ein Jahr Sperre haben. Aber nüchtern betrachtet ist er, glaube ich, seitdem er in Brooklyn ist, wahrscheinlich der beste Spieler der Liga. Und das Spannende daran ist, dass er nicht der beste Spieler in seinem Team ist, aber er hat zuletzt gespielt wie wahrscheinlich der beste Spieler der Liga. Und das ist schon irgendwie krass. Also deswegen, wir werden mal sehen, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt. Aber es ist schon irgendwie übel.
Ja, absolut. Also es ist, ja, wie gesagt, zu sagen, jetzt ist er frei, ist Quatsch, aber irgendwo, er wirkt trotzdem irgendwie ein bisschen befreit auf dem Feld, einfach, glaube ich, irgendwie, weil es halt mehr Optionen gibt. Also gar nicht mal so, er hat jetzt irgendwie zwei Superstars neben sich. Es ist halt jetzt, der Basketball ist halt jetzt ein bisschen vielschichtiger vielleicht in den
Spielen. Er lacht sich permanent einen Arsch ab auf dem Feld. Wann hat man ihn zuletzt grinsen sehen in Houston? Genau, auch, ja, deswegen auch in Verbindung mit Kyrie, wenn da irgendwie auch mal jemand einen Korbleger vergibt oder so, die umarmen sich und haben sich lieb. Es macht halt richtig Bock, sich das anzugucken, aber irgendwie fragt man sich auch die ganze Zeit, ist das jetzt so cool?
Aber gut. Es ist so, ja, genau, es gibt noch so einen leichten Haken hinten dran. Aber auf jeden Fall, okay, dann sind wir uns da einig. Dann will ich jetzt vielleicht nochmal so.
Ich will jetzt deine vier Leute hören.
Wenn du dir sicher bist
bei vier. Weil selbst da habe ich mir schwer getan.
Okay. Embiid. Mhm. Jokic. Mhm.
Obwohl LeBron Denver echt nicht gut genug ist.
Ja, genau. Also eigentlich ist es halt echt immer so ein Haken, aber irgendwie ist halt Jokic so krass.
Jokic wäre Stand jetzt der Russell Westbrook 2017 Case. Und ja, da ich das damals vollkommen falsch fand, dass er MVP geworden ist, ist das schwierig. Aber ich habe Jokic halt auch drauf, weil man kommt ja nicht an ihm vorbei gerade.
Eben. Und ich meine, er dominiert sogar Luke Kornet und das gehört halt auch einfach irgendwo gewürdigt. Luke Kornet ist in der Rotation, ist geil. Aber macht halt, egal. Wo waren wir? Jokic, dann habe ich Lillard.
Ja, okay.
Und LeBron habe ich noch mit drauf. Also auch wenn LeBrons Case so ein bisschen, da war ich mir dann, das war so auch, er spielt halt eine krasse Saison, er hat auch halt Bock, haben wir auch schon gesagt, aber ich meine, diese Serie da zwischendrin ohne Schröder und ohne Davis, wo wir halt erst gesagt haben, dass Davis Verletzungen LeBrons Case nutzen könnte, wenn es dann weitergeht. Jetzt hat es vielleicht ein bisschen geschadet, aber trotzdem irgendwie gehört LeBron für mich auf jeden Fall in die Konversation mit rein.
Also gehört für mich auch drauf. Ja. Bei Lillard bin ich ein bisschen unsicher, weil also für mich gibt es eine quasi ganze Kaste an All-Offense, wenig Defense-Superstars in dieser Liga. Da ist Dame drin, da ist Steph Curry drin, da ist Luka Doncic mittlerweile drin. Also die Mavs sind noch nicht gut genug, aber es kommt. Jokic haben wir schon erwähnt, dass er drin ist, aber also defensiv zwischen Curry und Dame würde ich halt schon eher zu Curry gehen. Und auch was die Zahlen angeht, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und die Blazers haben halt ein paar Spiele mehr gewonnen. Aber irgendwie, der Unterschied ist jetzt auch nicht wahnsinnig groß. Deswegen, also ich finde Lillard vertretbar. Ich kann ja mal sagen, ich habe ihn für meinen quasi fünften Platz auf dem Ballot, ist er einer von drei Kandidaten, die ich da stehen habe.
Ja.
Aber also safe hätte ich ihn da jetzt nicht genannt.
Man muss vielleicht, also interessant ist übrigens, dass die Blazers gar nicht mehr Spiele gewonnen haben als die Warriors. Sie haben nur zwei weniger verloren, sehe ich gerade.
Genau, richtig. So.
Also es ist tatsächlich, genau, sie haben einfach zwei Spiele weniger.
Dann sage ich einfach nur Bar Humbug.
Ja. Nee, bei Dame ist halt einfach so das Ding, dass er halt diesen, die letzten Spiele haben es wieder so ein bisschen runtergezogen. Sie hatten halt zwischenzeitlich diesen Lauf, in dem er halt einfach wieder mit diesen Unwägbarkeiten zu kämpfen hatte und sich halt irgendwie dann für sich halt beschlossen hatte, im Verbund natürlich mit anderen, wie zum Beispiel Gary Trent, dass halt das jetzt doch nicht so einen Riesenunterschied machen soll, dass da jetzt wieder diverse Spieler verletzt sind und das Team halt irgendwie dann doch wieder halt kurzzeitig Richtung Heimvorteil getragen hat. Und das ist halt irgendwo auch da, vielleicht will ich auch einfach nur mein Pick vom Saisonstart bestätigt sehen, weil da war ja Lillard mein MVP-Pick. Aber
klar, deswegen ist mein vierter Name Luka Doncic, weil ich dann das genauso
eben
mache.
Genau, Luka Doncic ist bei mir dann eben halt unter meinen paar Kandidaten für den fünften sozusagen. Also da habe ich Doncic und da habe ich ja auch Curry, wobei du hast schon recht, wahrscheinlich könntest du Curry und Lillard mehr oder weniger austauschen. Also weil halt da, der Ansatz ist ähnlich, also was die Zahlen angeht, beziehungsweise was, ne, also sie spielen anderen Basketball, aber, ne. Und ja, ich meine, dass du sagst,
jetzt habe ich zwei Namen bei dir noch gar nicht gehört.
Ja.
Einer wäre Giannis.
Mhm, ist bei mir auch bei den paar, fünf, vier, weißt du?
Okay, das wäre bei mir der vierte, der safe mit drauf gehört.
Okay.
Und Kawhi.
Bei Kawhi, er spielt mehr, aber irgendwie muss ich auch gestehen, ich gucke nicht so viel Clippers, aber ich bin natürlich sehr, sehr großer Boxscore-Freund, Freunde. Nein, aber ich habe bei Kawhi immer so ein bisschen das Gefühl, dass er ein bisschen weniger spielt als die anderen. Und dann ist es irgendwie so, das ist halt dann, also gar nicht, oder jetzt nicht mal so aus Tradition Höhe Load Management, so einfach so, immer mal wieder setzt er halt aus und das ist auch okay und er spielt mehr als die letzten Jahre, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, die anderen sind noch so ein bisschen mehr dabei. Deswegen ist Kawhi bei mir tatsächlich so ganz knapp draußen, wobei du wahrscheinlich auch noch zu den anderen da zählen könntest.
Ich glaube, der Schein trügt aber, also es hat
ja wahrscheinlich vielleicht
das auch eine 35 Wahrnehmung, Minuten pro Spiel sind halt schon eher viel.
Ja,
ich glaube, er hat fünf verpasst, ne? Aber das ist halt weniger als Embiid. Oder ja, vielleicht hat er auch sieben verpasst, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, ich meine, leistungstechnisch kann er auf jeden Fall mit rein. Was bei Giannis der Punkt ist, weshalb Giannis bei mir kein Lock ist.
Okay, ich habe es nachgerechnet. Ja. Acht Spiele hat Kawhi verpasst. Also es ist schon ein gewisser Anteil. Und jetzt darfst du.
Genau. Sorry. Was bei Giannis, also ich meine, Giannis war ja, hast du jetzt auch wieder gegen die Clippers gesehen, am Ende gehört einfach da mit in die Konversation. Was ich aber halt so ein bisschen finde, mir fehlt halt mittlerweile in seinem Spiel teilweise das Unvermeidliche. Ich habe so das Gefühl, so die Liga hat so ein bisschen rausgefunden, wie sie ihn zumindest mal leicht einbremsen können, auch in gewissen Situationen. Und er ist immer noch auf einem krass hohen Niveau, aber ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht ist es auch im Vergleich jetzt zu den anderen, aber irgendwie bei Giannis bin ich mir immer, wenn ich mir jetzt eine Situation vorstelle, okay, du hast halt so Game on the line sozusagen und wem gibst du jetzt den Ball? Und ich weiß, es ist nur ein Aspekt, weil, keine Ahnung, wenn Giannis halt vor die 48 Minuten irgendwie alles dominiert und dich dann schon in die richtige Richtung schiebt, dann ist es nicht weniger wert. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass da ist Giannis vielleicht von den ganzen Kandidaten ja wahrscheinlich derjenige, dem ich als letztes den Ball geben würde. Was jetzt überhaupt keine Riesenkritik ist, weil die anderen halt einfach auch in solchen Situationen krass sind. Aber irgendwo, das ist bei mir so ein bisschen ein Aspekt, der Giannis für mich persönlich so ein bisschen runterzieht.
Ja, kann ich verstehen. Also ich hatte ihn auch eine Zeit lang irgendwie gar nicht so drauf und dann habe ich mir jetzt halt auch die Zahlen nochmal angeguckt und so, die sind halt nicht schlechter als letzte Saison. Da war er halt irgendwie ganz klar vorne dran und so sein Scoring ist sogar leicht effizienter geworden, also kein großer Anteil. So der Dreier, darüber haben wir geredet, das nervt mich auch. Also das Thema ist irgendwie schwierig und also bei dem Crunch-Time-Ding gehe ich voll mit. Also von allen Leuten, über die wir jetzt diskutiert haben, ist Giannis auf jeden Fall der Letzte, dem ich da den Ball gebe. Aber ich glaube, wenn man irgendwie schaut, was passiert vorher, was ist vor allem auch defensiv dann der Einfluss, also von allen Spielern, über die wir jetzt geredet haben, kommt nur Embiid da ran, an den defensiven Einfluss, den Giannis hat. Und dann gehört er für mich schon irgendwie drauf. Also er wird auf keinen Fall gewinnen dieses Jahr, weil einfach eine gewisse Giannis-Fatigue da ist und und auch eine Bucks-Fatigue, glaube ich. Also wir haben ja jetzt grundsätzlich hier auch nicht groß über Leute von den Bucks geredet. Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Zufall.
Ja.
Einfach auch so dreimal MVP in Folge. Das war irgendwie zuletzt Bird in den 80ern. Und ich glaube, das passiert so schnell nicht nochmal. Deswegen, aber also er gehört für mich irgendwie schon einfach mit drauf auf den Zettel, weil man kann ihm nicht irgendwie vorwerfen, dass er jetzt großartig schlechter wäre als die letzten Jahre. Und da war es halt dann doch irgendwie immer, also da war es halt zweimal eher und da war es auch jeweils, finde ich, gerechtfertigt.
Ja, also geh ich mit. Also auch gerade so, weil ich glaube auch, dass die Bucks dieses Jahr, es geht dann doch mehr Richtung, also sich auf die Playoffs vorzubereiten und da vielleicht so ein bisschen mehr Möglichkeit zu machen. Ich meine, das ist halt, der Record ist jetzt natürlich auch nicht, hat auch ein bisschen gelitten. Also bei 21-14 sind sie jetzt was immer noch, also ne, läuft immer noch. Aber
immer noch Welten über Lillard und Curry und Jokic.
Ja, die aber auch halt,
Also ich finde es auch kompliziert. Also es gibt halt viele sehr gute Kandidaten und also bei der Workload von Doncic ist das natürlich auch jemand, der irgendwie erwähnt gehört. Aber also da müssen die Mavs einfach in der zweiten Saisonhälfte irgendwie 80% ihrer Spiele gewinnen, dann kann mein Tipp noch aufgehen.
Ich meine, man muss aber natürlich dazu sagen, dass sie auf einem guten Weg sind. Also ich meine, sie haben 8 von 10 gewonnen zuletzt. Also es ist jetzt nicht
80%,
so.
80%, wie gesagt, keine also zufällige Zahl.
Genau dein Ding. Und ich meine, Doncic-Zahlen sind halt auch schon wieder durchaus okay. Also mit 28, 6 Punkten und 9 Assists, 8,4 Rebounds, 47,8 aus dem Feld. Und er ist mittlerweile bei 35,7 Dreiern angekommen. Und das ist halt nach dem Saisonstart, wo es halt schon sehr, sehr weit unten war, ist das ja auch nicht so schlecht.
Ja, ich glaube, war nicht irgendwie der Wert, dass er über den Februar 48% oder so von der
Dreierlinie getroffen
hat. Irgendwie so eine absurde Zahl. Also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich habe es noch nicht komplett abgeschrieben.
Ja.
Aber okay, dann, also bei mir waren die letzten drei quasi Kawhi, Steph und Lillard. Dann sage ich jetzt einfach mal, im Sinne von unserer Völkerverständigung kann von mir aus Lillard den Spot haben.
Okay.
Aber jetzt müssen wir noch zumindest ganz oben sortieren.
Embiid, Jokic, LeBron, da müssen wir sortieren, oder was? Sind das die drei?
Das würde ich sagen, sind die drei,
Dann würde ich sagen, Embiid ist, also mein MVP ist Embiid. Ich habe vor ein paar Wochen war es ja schon mal Thema und das ist einfach, also klar, wir sind jetzt, die Argumentationen, manchmal hält es halt auch nicht stand. Mein Embiid hat auch schon diverse Spiele verpasst. Bei Kawhi ist es dann wieder ausschlaggebend, dass er dann irgendwie mal aus meinem Ballot fliegt. Bei Embiid macht es nichts, er ist trotzdem mein MVP. Aber ich finde halt so den Impact, den er mittlerweile halt hat, ist schon. Brutal, er ist der zweitbeste Verteidiger seines Teams. Und
was ist mit Matisse Thybulle?
Also stimmt, müssen wir auch noch drüber reden, Nein, er ist essentiell für die Defense, ist halt offensiv teilweise einfach nicht zu verteidigen, trifft jetzt auch irgendwie harten Stepback Midrange-Jumper. Also es ist irgendwie die Vielseite. Er hat eben so dieses Unvermeidliche, ich habe es schon erwähnt, schon zum dritten Mal heute, aber dieses Unvermeidliche hat er mittlerweile mehr in seinem Spiel als vorher. Er hat das irgendwie so nochmal zusätzlich hinzugefügt, finde ich irgendwo. Als erster, er scored auf so viele Arten, hat auch irgendwie so nochmal so einen gewissen, noch mehr Nachdruck irgendwie, finde ich, in seinem Spiel, wirkt noch so ein bisschen fokussierter und ist halt damit, ja, und trägt halt damit jetzt auch momentan halt auch die Sixers, also auf Platz 1 im Osten und ist da irgendwo, also ich finde so diese Steigerung nochmal vorher, also dass er dieses Jahr so ein bisschen die Dinge erfüllt, die man sich erhofft hatte die letzten Jahre, also dass er halt einfach defensiv ein Anker ist, dass er da seine gewisse Agilität und seine Cleverness irgendwie auch ausnutzt und dass er offensiv halt eben sich nicht nur irgendwie auf Jumpshots konzentriert, auch wenn er viel aus der Mitteldistanz wirft, aber er macht es halt einfach sehr, sehr hochprozentig, dass er halt Freiwürfe zieht, dass er mehr, also dass er einfach vielseitiger spielt offensiv.
Das halt. Er trifft aus der langen Mitteldistanz wie, also so effizient wie Kevin Durant zu seinen besten Zeiten.
Ja.
So in seinen besten Saisons. Und das ist einfach eine absurde Steigerung.
Ja.
Und also ich habe ihn momentan auch auf 1, auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Tendenz langsam so ein kleines bisschen in eine andere Richtung vielleicht ausschlägt. Aber ich meine, die Sixers-Bilanz mit ihm ist immer noch bei 22-7. Ja. Das ist schon sehr stark. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich so gut sind. Also einfach, weil, wenn man sich so die Net-Ratings und so anguckt, dann waren sie zuletzt irgendwie auf Platz 10 in der Liga und nicht so weit vorne, wie sie von der Bilanz her stehen. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das halt entwickeln. Also vor allem auch, ob sie diesen Top-Spot im Osten halten werden. Das glaube ich eigentlich eher nicht. Und das wäre, glaube ich, schon ein relativ wichtiges Argument. Aber ich glaube, für die erste Saisonhälfte war er einfach der Spieler, der irgendwie am meisten aus seinen Minuten quasi rausgeholt hat. Und es ist zwar, also es gibt ja immer diesen Leitsatz, the best ability is availability. Das finde ich halt nicht. Also ich finde das schon eher noch, also das ist nicht unwichtig. Also wenn jetzt jemand die Hälfte der Spiele verpasst, dann ist er natürlich kein Kandidat. Aber wenn es sich noch einigermaßen im Rahmen hält, dann kann man auch sagen, dann ist die Best Ability vielleicht auch das, was du in Wirklichkeit dann tust. Und da ist einfach bisher, glaube ich, keiner dominanter gewesen als er mit dem Teamerfolg. Weil
man kann,
wenn man nur nach den Zahlen guckt, dann war Jokic bisher der beste Spieler der Liga. Ja. Also auch gerade bei den Boxscore-Stats, bei den Advanced-Zahlen, die das halt alles irgendwie zusammenrechnen, gerade dem offensiven Kram sticht er natürlich krass raus, aber die Nuggets sind bisher einfach nicht gut genug gewesen. Und dann, wie gesagt, gibt's da bei mir gewisse Bedenken. Aber wenn die ihren Kurs korrigieren, ist das noch ein besserer Kandidat als Doncic, den wir ja auch schon erwähnt haben, wo es halt ein bisschen am Teamerfolg bisher hapert.
Sehe ich bei Jokic ähnlich. Ich meine, mit dieser Availability kann man sich auch immer so ausdenken. Ich meine, wenn Dwight Howard 82 Spiele macht und Joel Embiid 55, ist Joel Embiids Ability immer noch geiler zu haben als die von Dwight Howard. Nichts gegen Dwight Howard, aber es ist halt einfach. Also einfach
und das Geile bei den Sixers, sie haben ja beide.
Ne? Ja, also von daher, da ist ja alles möglich. Genau. Nee, aber es ist halt deswegen der Satz, also irgendwo, er hat sicherlich irgendwo den Kern, der Sinn ergibt, aber so am Ende ganz so überspitzt ist es wahrscheinlich nicht. Ja, und Jokic, keine Ahnung. Also bei Jokic denke ich auch mal, es ist halt mittlerweile einfach so ein wandelndes Mismatch. Also du kannst ihn halt, also er kann dir halt auf so viele Arten wehtun und findet halt einfach so viele Auswege, sei es jetzt durchs Passing, sei es durch Shooting, sei es er arbeitet sich Richtung Ring vor oder als Screener oder was auch immer. Also er ist halt offensiv dermaßen vielseitig, dass es halt einfach, ja, dass da wahrscheinlich nicht viel Besseres gibt irgendwo. Und dann halt einfach noch so speziell, einfach so in diesem Körper, dieses Ding.
Ja, das ist abgesehen von LaMelo Ball, mein Lieblingsspieler zum Zuschauen.
Ja, auf jeden Fall. Von daher, ich meine, die Nuggets sind bei 20-5, die Sixers sind 2015.
20-5 wäre ganz gut. Weil sie dann sehr viele Spiele wegen Corona verpasst hätten, aber kann man ja alles noch nachholen.
Ja, voll. Und ich meine, aber die Sixers sind bei 23-12. Also ich meine, der Unterschied, also zumindest in der Loss-Column, ist jetzt gar nicht so riesig.
Ja. Deswegen habe ich Jokic auch auf 2 und nicht irgendwie abgeschlagen auf Platz 25, weil Team ist zu schlecht. Da ist schon alles noch möglich.
Ja, absolut, absolut. Ist auch zuletzt 3 gewonnen. Also da bin ich auch sicher. Ich habe Jokic auch auf 2 und dann halt den Washed King.
Ja.
Ja. Keine Ahnung. Ich meine, brutale Saison. Halt, wie gesagt, auch so diesen komischen Stint zwischendrin gehabt. Aber je nachdem, wie es die zweite Saisonhälfte noch so geht, es ist da vielleicht auch noch was nach oben drin.
Kleine Prediction, wer wird's dann am Ende? Also jetzt vielleicht nicht, wen wir dann haben, sondern wer am Ende gewählt wird.
LeBron kann natürlich gut passieren. Könnte ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, diese Embiid-Story ist an sich gar nicht so schlecht. Also wir sprechen ja auch immer so von Kontext und so bei der MVP-Wahl und ja. So dieses, ja, so letztes Jahr so ein bisschen am Tiefpunkt angekommen irgendwo, man hat, also der Scheideweg wurde herbeigeschrieben, herbeigeredet und dann jetzt halt so die Kurve wirklich so gekriegt, also wie gesagt, wenn es jetzt halt ansatzweise so weitergeht, die Sixers auf einmal wieder in der Verlosung ums eins der besten Teams im Osten, Embiid dominiert, an beiden Enden, also ich glaube, da käme schon relativ viel zusammen, was funktionieren würde und was auch dann dazu führen könnte, dass er gewählt wird.
Kann ich mir auch vorstellen. Aber ja, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es sich am Ende vielleicht zwischen Doncic und LeBron entscheidet. Zwischen Jokic und LeBron entscheidet.
Okay.
Aber wir werden sehen.
Ja. Ich meine,
welches Narrativ dann bis dahin so übernehmen wird.
Genau. Wir haben ja noch ein paar Monate Zeit. Ne?
2,5. So lange ist das alles gar nicht mehr.
Ist gar nicht mehr so viel, ne? Stimmt. Geil. Bei Playoffs. Play-in erstmal. Ich habe tatsächlich Bock aufs Play-in, was glaube ich will. Ich glaube, Play-in ist wild.
Ich finde Play-in eigentlich auch geil. Also, ich fand es letztes Jahr schon ganz cool und finde das auch nur folgerichtig, dass sie sich das beibehalten.
Ja.
So, und jetzt aber noch Random Thoughts. Wir sind ja schon wieder,
lange dabei. Wir sind echt ewig lange dabei. Random Thoughts, schieß los.
Okay, ist Kyrie Irving der begabteste Basketballspieler, den es jemals gegeben hat? Also jetzt vollkommen weg von Körper oder was macht er draus oder so, sondern einfach nur das?
Er zählt schon dazu. Also wir hatten doch letztes Jahr mal so eine Kategorie oder haben wir doch einmal gesagt, so der Spieler, den wir am liebsten zuschauen und da hatte ich Kyrie. Und es ist halt einfach, also er kann halt einfach unfassbar viel. Also es ist halt so sein Repertoire an Moves und Würfen und Arten, sich irgendwie über den Korb zu schlängeln, über den Korb, nicht über den Korb, ist schon, gibt's echt nicht so oft. Er ist schon einzigartig, finde ich.
Er ist halt, also beidhändig, diese Balance ist irgendwie ziemlich einzigartig, der Spielwitz irgendwie kam mir so, dass mir da nicht wirklich eine Parallele zu einfällt. Es gibt natürlich Leute, die auf völlig andere Arten auch dominantere Spieler waren, aber so einfach was dieses Bag of Tricks angeht vielleicht, steht er auf jeden Fall schon sehr weit oben. So, das war Nummer 1. Dann Bobby Portis sieht aus wie Mike Epps böser Zwilling. Weißt du, wie Mike Epps aussieht?
Ja, warte, doch. Lass mich noch mal ganz kurz checken. Aber ich meine,
unter anderem bei Next Friday dabei, bei solchen großartigen Filmen, All About the Money, so die Sache mit Ice Cube war öfter mal dabei.
Ja, genau, doch. Ich hatte den richtigen.
Und er ist auch der Pimp in How High. Deswegen kam ich drauf, weil ich How High neulich mal wieder gesehen habe.
Und
dachte, das ist er.
Ja, so ein bisschen geht es in die Richtung, weil Bobby Portis ja vor kurzem Opfer von Patrick Beverley geworden ist. Und da eigentlich gar nicht viel konnte. Weil ich finde ja übrigens gar nicht, dass Bobby Portis böse aussieht. Ich finde ja Bobby Portis, also ich finde Bobby Portis sieht irgendwie nett aus. Keine Ahnung. Okay. Ich weiß es auch
nicht. Frag mal Nikola Mirotic, ob Bobby Portis nett aussieht.
Ja, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht, aber dieses Beverly Fall, oh Mann, ey. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Wieder eine absolut großartige Aktion von einem der sympathischsten Spieler in der Liga.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt hab ich mal eine Frage. Hast du auch so Spieler, die eigentlich keine schlechten Schützen sind, aber weil du bei jedem Dreier das Gefühl hast, okay, der wird zu kurz? Kennst du da jemanden?
Aus dem Stegreif nicht, aber so das von dem Gefühl, also das
du kennst Gefühl das Gefühl sagt mir schon Fall. Irgendwie was.
Ja.
Bei mir ist Thomas Satoranski ist bei mir so einer.
Okay.
Weil der ist kein schlechter Schütze, aber ich habe auch jetzt mal, oh Mann. Aber das ist so ein Ding.
Jaylen Brown war vor 2 Jahren ungefähr an dem Punkt, da wird nichts draus.
Ja. Patrick Williams ist auch ein bisschen so. Es kommt auch so ein bisschen, so langsame Wurfbewegungen sind da natürlich auch, also denkt man so ein bisschen. Dann hätte ich gerne mal eine Statistik, inwieweit die Freiwurfquoten nach einem End-One sinken. Weil ich oft das Gefühl habe, dass also auch gute Freiwurfschützen den End-One-Freiwurf nicht unbedingt treffen. Also ganz offen, es fällt mir vielleicht auch einfach mehr auf, aber ich habe ganz.
Hast du mal versucht, ob man das rausfinden kann? Das müsste
ich hab's noch nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen, tiefer zu graben, aber ich würde es gerne mal tun, weil irgendwie, ich habe so oft das Gefühl, so, also James Harden zum Beispiel letztens und ich weiß gar nicht, wo es noch war. Also dass irgendwie so ein Ding ist, dass du dann halt ein bisschen so End-One! Weißt du? Aufgepumpt, stehst du an der Linie und dann hast du End-One am Arsch. Also dann, so, das. Fände ich mal ganz interessant. Ansonsten natürlich noch, wir haben ja letzte Woche den Mimikkönig Bradley Beal gekürt. Mhm. Ja, in diese Kategorie gehört auch auf jeden Fall Jamal Murray mit rein.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also sein Ausdruck, hast du dieses Video gesehen, als Giannis jetzt irgendwie ein bisschen früh ausblocken wollte, als Murray einen Freiwurf genommen hat?
Das habe ich, glaube ich, nicht gesehen, ne?
Und er hat ihn einfach nur mehrere Sekunden lang unfassbar ungläubig angeschaut. Also ungläubig in seine Richtung geguckt. Weil es kam aber genauso auf Murray und Murray hat einfach das Gesicht verzogen. Und hat so, ja. Und dann gab es noch dieses Interview mit Richard Jefferson nach dem Spiel, wo er auch so, also Richard Jefferson hat irgendwie so eine, er hat gesagt, yes, sir. Und Richard Jefferson sagt, don't you ever call me, yes, say yes, sir to me und so. Und er guckt dann auch halt so, also halt total entgeistert einfach. Also,
okay.
Ja, Jamal Murray. Dann diese Altherren-Kommentatoren nerven mich, weil sie immer so this young man oder this young fella, weißt du, immer so ein bisschen.
Okay, ja.
Das finde ich anstrengend. Also auch bei unser Bandwagon ist da natürlich ganz groß.
Kann man so sagen.
Die Kings-Kommentatoren, die sind da natürlich das.
Ich muss aber sagen, also Doris Burke macht das ja auch und das ist trotzdem die beste Analystin, glaube ich, die es gibt.
Ja, ich finde Doris Burke auch analytisch sehr gut, aber das nervt mich bei ihr auch. Also ich muss echt sagen,
that young man. Auch wenn die Leute irgendwie 35 sind oder so.
Ja, genau.
Also da fühle ich mich dann irgendwie so, die sind ja älter als ich, die muss man nicht als young man bezeichnen.
Ja, ja. Also das wäre noch so ein Ding. Dann eben Malik Monk, also den Shoutout auch noch loswerden, weil auch so, ich habe das Warriors-Spiel 25 Punkte dann gegen die Kings, also er wirkt wie ein vielseitiger Rollenspieler mittlerweile, Scorer einfach. Also, das ist schon ganz krass. Also, weil ich hatte ihn nämlich auch irgendwann total, ich hatte ihn verdrängt. Also, ich hatte ihn überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und auf einmal kommt er da so, kriegt in der Crunch-Time den Ball und macht kluge Sachen und da hatten sie auch irgendwie so ein geiles positionsloses Line-Up mit PJ Washington, LaMelo, Bridges, Martin, also einem von den beiden. Ich glaube, Cody war es.
Irgendeinem random Martin.
Ja, genau, ich glaube, Cody Martin war es. Ja. Und genau, also, das finde ich noch ganz interessant. Und ja, sonst habe ich, glaube ich, Frage noch. Hast du irgendwelche Trikots, die dir so, die du am Anfang nicht cool findest, die aber so im Laufe der Saison so ein bisschen dir besser gefallen, wo du sagst, ist doch gar nicht so schlecht?
Boah. Nee, aus dem Stegreif nicht, um ehrlich zu sein. Also, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch bei diesen Basquiat-Uniformen von den Nets, die finde ich mittlerweile voll geil.
Die waren bei mir ausschlaggebend. Also das war genauso das Ding. Da habe ich nämlich auch erst, gedacht, irgendwie, also speziell, aber ich komme noch nicht. Aber jetzt, je öfter ich sie sehe, desto mehr taugen sie mir eigentlich. Also die sind so ein bisschen.
Ich merke das schon. Wir werden hier mit der Zeit einfach zum Netz-Fan-Podcast.
Schon, ja. Wir sind irgendwie, ja. Oder obwohl wir am Anfang so irgendwie überhaupt nicht zufrieden waren.
Ja, das ist unser Heel-Turn. Finde ich gut.
Ja, sehr gut.
Ich habe ansonsten noch ein paar Sachen zu den Kings, aber über die reden wir ja demnächst eh nochmal. Ja. Deswegen ansonsten, was mir nur noch aufgefallen ist, gibt's abgesehen von Tristan Thompson noch einen Spieler, bei dem wirklich alles, also inklusive Freiwürfen und so, anstrengend aussieht?
Robert Parrish in seinen Bulls-Jahren würde ich noch,
nehmen. Gut. Da hat aber, also ich meine, Dirk Nowitzki in seinen letzten Jahren auch, jedes Gelenk bei jedem Schritt geknackt, aber das ist ja irgendwie noch was anderes. Ja. So, Tristan Thompson ist ja nicht so alt und bei ihm liegt es ja wirklich mehr an dieser Körperhaltung. Wenn man mit einem extremen Hohlkreuz an der Freiwurflinie und so, alles, was er macht, wirkt einfach so, als wäre es ein unfassbarer Kraftaufwand.
Ja, ja.
Also ich finde es anstrengend, dazu zu sehen.
Ja, das stimmt. Mir fällt jetzt so aus der heutigen Zeit sonst auch keiner ein. Nee. Oh, hast du dieses Westbrook-Video gesehen, wo er einen Dreier nimmt nach dem Pfiff?
Nee.
Weil das nämlich, da wirft er quasi im Steigen, also ein total flüssiger Wurf. Und also normalerweise steht er ja so kurz in der Luft. Und da habe ich mich dann gefragt, woher so komische Wurfgewohnheiten kommen, also so während des Spiels, also quasi, weil, also wenn du eigentlich intuitiv was anderes machen würdest. Also weißt du, weil der Wurf war ja irgendwie intuitiv. Das war jetzt nicht so, ich will jetzt scoren, sondern es war einfach so, okay, ich schmeiß den Ball halt weg. Ne? Und das war, also das ist ja genau so eine ähnliche Diskussion wie zum Beispiel bei Simmons. Da habe ich letztens auch wieder gehört, dass J.J. Redick, der ja durchaus weiß, wie man einen Ball Richtung Korb wirft, der gesagt hat, er hätte ihm immer gesagt, er soll mit rechts werfen. Also so dieses, also dass das Intuitive, dass irgendwas, irgendwann ja ein bewusster Prozess das Intuitive unterdrückt haben muss. Finde ich irgendwie ganz interessant. Ich weiß aber, auf meine Frage gibt es jetzt wahrscheinlich keine Antwort.
Ich habe sie zumindest nicht, aber ich finde es auch ein interessantes Thema. Also bei Simmons gibt es die Frage ja schon länger. Unter anderem schreit das ja Kevin O'Connor bei jeder Gelegenheit, dass Ben Simmons mit der rechten Hand werfen soll. Und irgendwo kommt das ja her. Ja. Aber naja. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt auch nicht die Lösung für dich.
Okay.
Na Mann. Aber vielleicht finden wir sie ja bis nächste Woche.
Richtig. Sowohl And-One-Freiwürfe als auch komische Wurfbewegungen.
Ja.
Und das ist dann schon mal eine gute Aufgabe, würde ich sagen, und ein guter Abschluss für diese Woche.
Ja.
Wunderbar. Dann, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sind quasi am Ende. Aber natürlich, bevor wir ganz am Ende sind, noch die Hinweise, dass ihr uns sehr, sehr gerne abonnieren könnt bei Spotify. Bei Apple Podcasts, hinterlasst uns da sehr gerne auch eine Rezension, das hilft uns als Podcast tatsächlich weiter. Bei dieser könnt ihr uns abonnieren, gleichzeitig könnt ihr uns folgen bei Instagram, bei Twitter und bei Facebook. Instagram sind noch ein paar Antworten offen, kommen noch, versprochen. Und wie gesagt, Patreon, Mailbag. Ne? Die Woche, wenn ihr Lust habt, uns Fragen zu stellen, schaut bei Patreon vorbei. Und wenn ihr schon bei Patreon seid, schaut auch wieder bei Patreon vorbei, weil dann könnt ihr uns da Fragen stellen. Ne? Deswegen so läuft die Sache. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis demnächst hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.